Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nummer.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen zu Eisenbart und Meisendraht, sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart und neben mir sitzt in der sogenannten Kulturoasis, wobei wir noch herausfinden werden, was das ist.
Ja.
Wo wir sind.
Ja, ist eine Oase, ist das.
Ja, was ist eigentlich eine Oase? Heute ist das Thema Oase. Bei
Herr Eisenbart, fangen wir doch einfach mal von vorne an, wie wir das kennen. Nicht wahr? Wir sind hier wieder mal, ich wollte gerade fast sagen ausgerückt, aber vielleicht passt irgendwie ausgefahren besser, nicht wahr? Also ja. In die große, weite Welt hinaus. Normalerweise sitzen wir ja, sagen wir mal, in einem Teppich beschlagenen Bernsteinzimmer, ja. Nicht wahr? Also Studiozimmer.
Sie haben recht.
Mit gewebten persischen Teppichen an der Wände, die Unsummen verschlingen, wenn man sie denn verkaufen würde im Abverkauf. Dann, da sitzen wir normalerweise und haben es gemütlich mit einem kleinen Schlückchen, nicht wahr? Also da, aber wir haben gesagt, nein, die Zeiten erfordern es, wir müssen ran an die Menschen, nicht wahr? Tuchfühlung ist das Stichwort der Zeit, nicht
wahr?
Wir sind bemüht, die Literatur auch zu predigen, fast schon. Und deswegen sind wir fast dahin, wo wir hin wollten, in die Kunsthalle, wollten wir eigentlich gern.
Ja.
Genauso wie wir beim Radio, auch nur bei Radio Z gelandet sind.
Wir wollten eigentlich zu Deutschlandfunk.
Kultur.
Aber jetzt ist es Radio Z geworden, kann man nichts machen. Und heute wollten wir auch eigentlich in die Kunsthalle gegenüber.
Und dann haben die gesagt, am Einlass, nein, sie müssen hier gegenüber mit dieses halb abgerissene, Industriebrache. Brutalismus
stinkt, ist das fast schon.
Es stinkt fast schon hier drin, aber nur fast.
Und Ungeziefer, diverse Waschbären habe ich vorhin auf dem Weg zum Abort überwinden müssen, aber ist alles gut gegangen. Herzlich willkommen, was wird Sie heute erwarten? Wir stellen Ihnen Texte vor aus nah und fern. AutorInnen auch von da werden heute selber ihre Texte lesen, aber wir haben auch einige hinterrücks überfallen und ihnen mit vorgehaltenen Texten an die Brust hingemacht, zu sagen, jetzt lest doch mal diese Texte. Die Texte wurden zu einem bestimmten Thema verfasst, wie es bei uns immer die Gang und Gäbe ist.
Ja, nicht wahr? Ganz Nürnbergs Literaturszene wartet immer sehnlichst, wenn wir neue Themen ausloben.
Ja.
Nicht wahr? Und diesmal haben wir sogar ein Doppelthema. Das ist ja, in dem Reigen unserer Sendung. Was wollen Sie dann da für ein Abo abschließen?
Nee, das ist.
Wir haben 32.824 Werbeanzeigen für Sie großgeschrieben.
Das sollten blockiert. Sie gar nicht sehen. Und ich finde
es
unseriös, dass Sie da jetzt meine E-Mails vorlesen.
Also, es geht um, darf ich sagen?
Bitte.
Böhmische Dörfer und potemkische Fassaden.
Ja, was ist Ihnen da denn schon wieder passiert?
Ja, ich habe mir gedacht, wir wollen mal ein bisschen Eigenart wagen, nicht wahr? Verwirrung stiften und diese beiden Sprichwörter, nicht wahr? Potemkische Fassaden, nicht wahr? Also in, Fassadeskes, nicht wahr? Fassadeskes. Täuschungen, nicht wahr,
sind
das eine Thema. Und es spannt sich dann der Bogen hinüber zum Unverständlichen, nicht wahr, die böhmischen Dörfer, nicht wahr, als geflügeltes Wort für ich verstehe sie nicht.
Ja.
Das sind böhmische Dörfer für mich. Auch ein Sprichwort auf Wikipedia steht, das immer noch sehr häufig in Benutzung ist. Wann haben Sie es zuletzt benutzt?
Vorhin. Ja, also als in der Vorbereitung. Ach so. Natürlich.
Ja, sehen Sie,
aber doch, ich...
Quod erat demonstrandum, Herr Eisenbart. Es
sehr
wird
gut.
Sehr viel benutzt, ein Sprichwort.
Sehr gut.
Ja.
Ich hab das auf jeden Fall öfter schon verwendet als Potemkinsche Fassaden.
Ja.
Und da müssen Sie mir heute auch ein bisschen auf die Sprünge helfen. War Goethe eine Potemkinsche Fassade? Oder was ist eigentlich die Literaturgeschichte? Was erzählt sie uns zu diesem Thema? Es kann auch sein, entschuldigen Sie, wenn ich zwischendurch ein bisschen abschweife, wegnicke. Denn meine Kollegin ist sehr gut im Radio. Sie hat das studiert in England, war sie Jahre, also fast schon ewig, war sie beim Verkehrsfunk, hat immer die Verkehrsdurchsagen auf Englisch übersetzt ins Deutsche. Und dann wieder zu, also
das
unglaublich.
Das können wir vielleicht später in einer kleinen Kostprobe.
Das fände ich sehr schön.
Ja, das machen
Weil
wir
es,
später als
es
Highlight.
Es gibt auch, Sie sind ja von weit her gekommen, manche auch nicht. Und sie sind alle an verschiedenen Baustellen vorbeigefahren im Stadtgesicht. Und da können Sie auch gerne was hereinrufen, ob Ihnen eine Lieblingsbaustelle gerade einfällt. Zum Beispiel hier waren Sie vielleicht schon auf der Toilette. Das ist eine, das müssen Sie sich mal angucken, da muss man einen Bauzaun.
Ja, man muss erst um die Lorenzkirche rumlaufen und an der Sparkasse vorbei. Auf der anderen Seite geht's nämlich nicht. Kommt man nicht auf Toilette. Ist schwierig, wenn man gerade ein Geschäft... Aber ich habe heute mit einem Produzenten gesprochen, der hat mir erzählt, er hat mal im brasilianischen, im malaysischen Dschungel gedreht.
Ja.
Und hat
aber Werner Herzog?
Nein, es war nicht Werner Herzog, aber sie haben tatsächlich ein Schiff gebaut. Und der hat mir erzählt, die haben dort keine Toiletten gehabt am Set im Dschungel. Wer hätte es gedacht?
Ja.
Und dann haben die Toiletten gebaut, Herr Eisenbart, und dann haben die von dort gefragt, können wir die Baupläne haben? Wir wollen auch Toiletten bauen. Und haben die Toiletten gebaut im Dschungel. Ist das nicht toll, wenn Filmhandwerk auch noch so ein bisschen so in die Realität hinein sickert, um mal diesen Wortspiel zu
aber
wagen?
Aber sehr gefährlich, ne? Ja. Das ist ja, es nennt sich auch Spionage, wenn man dann die Pläne nimmt
und
abhaust heimlich in der...
Freies Wissen, Herr Eisenbart.
Arkanes Wissen ist das.
Nein, nicht arkanisiert, das Gegenteil. Es ist freies, zugänglich.
Ach so.
Und er hat noch erzählt, Sie haben dann, Entschuldigung, dass ich jetzt diese Anekdoten hier auf den Tisch
knall. Nee, bitte, aber der Chopin ist so laut.
Ja, der Chopin ist so laut.
Muss ich kurz erklären, wir wollten ja eigentlich, haben wir Ihnen ja schon gesagt, wir wollten eigentlich zum Deutschlandfunk, aber da das nicht geklappt hat, wollen wir zumindest Ihnen vorspielen, wir wären beim Deutschlandfunk. Deswegen läuft dieser Klangteppich hier die ganze Zeit durch, ist es schrecklich. Man kann seine eigenen Gedanken gar nicht greifen.
Ja, also jedenfalls im malaysischen Dschungel, was es auch nicht gibt, dass die wenigsten wissen, sind Waschmaschinen. Man muss ja auch Kostüme waschen. Nicht wahr, wenn sie da 12 Stunden drehen, dann muss das Kostüm ab und zu gewechselt werden, sonst können die SchauspielerInnen sich nicht mehr auf ihr Schauspiel konzentrieren, weil es so stinkt einfach.
Ja.
Und dann haben die Waschmaschinen bestellt in den Dschungel, haben auch Kabel verlegt in den Dschungel. Also das wirklich Werner, ich hatte so Werner Herzog-Bilder von mir natürlich sofort, als ich das verstanden habe. Und dann sagte er aber, ja, das stimmt, in Malaysia hat jede Wohnung einen Kalt- und einen Warmwasserzugang. Und wenn Sie die Waschmaschine, können Sie nicht mit kaltem Wasser einfach nur betreiben, sondern die benötigt heißes Wasserzufuhr. Jetzt haben Sie da 10 Waschmaschinen für 250 Leute im malaysischen Dschungel mit Toilette, die schon gebaut ist, aber können keine Kleidung waschen. Das sind so die Irren und Wirren der heutigen Zeit. Und das sind böhmische Dörfer, Verwirrung.
Ich wollte Sie jetzt gerade darauf hinweisen, dass ich ein bisschen nicht mehr weiß, worauf Sie hinaus... Aber mit welchem Wasser haben Sie denn die Toiletten angeschlossen dann? Mit warmen oder mit...
Naja, das ist eine hochmoderne Sickergrube.
Ah ja.
Also es war eigentlich nur ein Donnerbalken.
Gut.
Aber Sie haben haben die Baupläne trotzdem verkauft.
Frau Meisendraht, ich bin stolz auf Sie.
Ja, danke.
Wir hören jetzt zwei Texte, und zwar von David Telgin,
ja?
Der immer sehr da ist. Und die Person, die die Texte bekommen hat von mir vorhin frecherweise, darf jetzt hierher kommen. Applaus bitte.
Ein Mikrofon reicht.
Potemkinsche Dörfer. Nach außen die schöne Fassade, erfolgreich die Täuschung. Schmutzige Geschäfte, Scheinfirmen und Scheinkonten. Sie verkaufen dir den Misserfolg, noch als Erfolg. Die Geschäfte laufen weiter. Nicht verstehen, nicht wissen, was gemeint ist. Böhmische Dörfer, Landschaft voller Fragen. Nicht ein Wort. Schade, aber morgen höre ich das Gras sprechen.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. David Kegin mal wieder mit kleinen Vignetten, könnte man sagen.
Ja, und er hat mit seinen beiden Gedichten, ich glaube, versucht, uns in das Thema hinein ein bisschen zu tunken, damit wir wissen, wo wir jetzt mit der Moderation hin müssen.
Ja, worum geht's eigentlich, Herr Eisenbart?
Ja,
das ist alles ein bisschen schleierhaft.
Ja, ich habe gedacht, als Sie das Thema vorgeschlagen haben, dass es um Redewendungen gehen soll.
Ja.
Deswegen habe ich für Sie auch die 100 schönsten Redewendungen der deutschen mittelhochdeutschen Sprache heute mitgebracht.
Haben Sie das wirklich?
Ja.
Wollen wir das als kleine Rubrik schnell machen?
Ja.
Als Listicle.
Wollen Sie?
Ich mache einen Jingle.
Ja.
Ich überlege mir bloß gerade, wie. Habe ich irgendwas, mit dem man... Ja, ich glaube schon.
Ja, hier der...
Eine Bürste. Das ist unsere Jingle-Bürste. Also, passen Sie auf. Ich mache die Ansagen und Sie machen die Sprichwörter, richtig?
Also. Ja.
Wie viel waren es? 100?
100.
Oh Gott.
Die 100 besten Sprichwörter auf Radio Z.
Moment.
Sprichwort Nummer 1. Sprichwort Nummer 1.
Also zum Beispiel, der Bartel den Most holt. Das ist ein Sprichwort, das gibt's. Und das heißt zum Beispiel, wo einer weiß Bescheid, der andere weiß nicht und der Bescheid weiß, der zeigt dem anderen, wo der Bartel den Most holt.
Sprichwort Nummer 2.
Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Das kommt von verschiedenen, wahrscheinlich altsumerischen Herkünften oder auch Griechenland.
Sprichwort. Entschuldigung.
Ach, ich habe ein bisschen eine laufende Nase.
Sprichwort Nummer 3.
Ein alter Mann ist kein D-Zug. D-Zug heißt so viel wie Durchgangszug. Der Durchgangszug ist ein schneller Zug. Deswegen wird gesagt, ein alter Mann...
Sprichwort Nummer 4.
Das kannst du machen wie die Dachdecker.
Sprichwort Nummer 5.
Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt manchmal auch selbst hinein.
Sprichwort Nummer 80.
Das Pferd von hinten aufsäumen.
Okay, ich glaube, wir machen mal eine kleine...
Ja, wir machen
die besten
Danke.
Mitteldeutschen Sprichwörter. Nur exklusiv auf Radio Z.
So, wir machen das mal als... vielleicht kommen wir darauf zurück. Ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, Sie waren nicht gut vorbereitet, Herr Eisenbart.
Doch, doch.
Haben Sie sich die gerade selber ausgedacht?
Nein. Wir wollen einen kleinen Text hören, und zwar von Margret Bernreuther, die heute auch selber da ist und selber ihren Text liest.
Ja, Applaus.
Wir freuen uns sehr.
Ist ein Koffer dabei?
Nicht verraten, was es ist.
Ja, es ist ja nur, dass es ein Koffer ist, ist jetzt kein Geheimnis.
Mein Text heißt Der Fächer mit den Panda-Bären.
Jetzt haben Sie selbst verraten, was es ist.
Jeden Morgen, wenn ich die Wohnung verlasse, entdecke ich unten auf der Ablage bei den Briefkästen neue Figürchen oder andere Haushaltsgegenstände. Oft sind es kitschige, aber nicht besonders hochwertige Porzellanfiguren, manchmal ein Gewürzglasrondell. Gestern stand ein Kochbuch zur Anleitung für fettreduzierte Ernährung dort. All diese Gegenstände sind sehr bunt zusammengewürfelt. So war neulich auch ein aufwendig bestickter Fächer in einer mit Stoff bezogenen Schachtel dort zu finden. Auf dem Fächer zwei Panda-Bären, die unter einem blühenden Kirschbaum spielen. Die Kiste mit goldenen und roten Stoff besponnen. auf den ersten Blick insgesamt ein hübsches Ding, aber trotzdem konnte die Verpackung und die Gestaltung dieses Fächers dennoch nicht die mangelnde Wertigkeit der Sache verbergen. Es wirkte bei genaueren Hinschauen eher wie ein Gegenstand aus einem günstigen Souvenirladen, gar einem Asia-Shop aus der Innenstadt, bei dem neben der Tütensuppe und den Gewürzsoßen das ein oder andere Handwerkszeug verscherbelt wird. So wie all die Dinge, die dort bei uns auf der Ablage landen, stellen sie keinen kostspieligen, aber im Ganzen doch vielleicht ideellen Wert dar. Hinunterstellen sie, tut sie unser Nachbar. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe ihn zwar noch nie direkt dabei erwischt, aber da wir sonst ein sehr junges Haus haben, bin ich mir sicher, dass die Gegenstände aus seiner Wohnung stammen. Herr Schark wohnt im Stockwerk über uns. Er ist über 80 Jahre alt und ist derjenige, der schon immer hier gewohnt hat. Unzählige WGs und junge Menschen hat er schon ein- und ausziehen erlebt. Die früher noch regelmäßigen Hoffeste hat er immer wohlwollend vom Balkon aus miterlebt, konnte sich aber trotz mehrmaligen Einladen nie dazu aufraffen, zu uns hinunterzukommen. Zusammen mit seiner Frau standen sie dann also manchmal für längere Zeit am Balkon und schauten sich an, was da so alles los war in unserem Hof. Noch nie gab es auch nur eine Beschwerde. Wenn eine Feier länger dauerte oder gar das Aufräumen am nächsten Tag allen Beteiligten sehr schwer fiel und es sich bis in die kommende Woche hineinzog, dass alles wieder an Ort und Stelle war. Mit der Zeit und mit den Jahren ließ aber auch die Anteilnahme vom Balkon aus immer stärker nach. Seiner Frau ging es nicht mehr so gut. Sie wurde dement und ihr gemeinsames Konstrukt fing an zu bröckeln. Wir im Haus hatten schon einiges an Erfahrung mit dementen BewohnerInnen. In der Wohnung nebenan wohnte eine italienische Nonna, die trotz hochgradiger Demenz noch bis ins hohe Alter in Schlappen auf ihrer Vespa zum Einkaufen gefahren ist. Manchmal hat sie sich verfahren und dann gab es wieder große Sorge und die Kinder haben sie mit uns zusammen gesucht. Irgendwann wurde den Kindern klar, dass sie ihre Mutter nicht mehr in unserer Verantwortung lassen können und sie ist, vermutlich zum Sterben, nach Italien gebracht worden. Frau Schark, die freundliche Nachbarin, ereilte kein so schönes Schicksal. Ihr Mann versuchte es eine Zeit lang damit, sie einzusperren. Aber nachdem sie auch in der Wohnung dann die Dinge nicht mehr so hinterlassen hat, wie er es gewohnt war und man sich nicht mehr darauf verlassen konnte, dass sie das Essen richtig kocht und überhaupt die Dinge tut, wozu man doch so eine Frau hat, hat Herr Schark sie ins Altenheim gebracht. Ich verwende seine Worte. Ich weiß nicht, wie viel Liebe da jemals im Spiel war und auffällig fand ich schon immer, dass wir noch nie eines der drei Kinder bei uns im Haus angetroffen haben. Dieses alte Pärchen, deren Leben nach Erzählungen von Frau Schark nur aus Arbeit bestand. Ich kann nicht beurteilen, ob sie glücklich waren oder nicht und noch weniger kann ich die Dinge beurteilen, die Herr Schark nun langsam aus der Wohnung räumt. Für ihn anscheinend wertlose Dinge, die seiner Frau gehörten. Sie wird nicht wieder zurückkommen und er hat keine Verwendung dafür. Aber direkt in die Mülltonne werfen möchte er sie auch nicht. Dafür hängt vielleicht der Geist seiner Frau zu sehr an diesen Dingen. So machen sie vielleicht nochmal eine Zwischenstation. In einer der WGs oder so wie bei uns, der kleine Fächer mit den spielenden Panda-Bären. Würde Herr Schark ihn anstatt ihn zu verschenken, seiner Frau ins Altenheim mitbringen, würde sie sich vielleicht an die Reise nach China erinnern, die sie vermutlich nie gemacht haben.
Vielen Dank, Herr Bernreuther. Jetzt habe ich die Kiste nicht beschreiben müssen. Ich habe schon. Ich
war ja, schon merken Sie, das ist.
Wollte schon professionell sein und dann hätte ich aber eigentlich den Text vorher lesen sollen.
Ne? Ja, Irren ist menschlich, Frau Meisner.
Ja, ansonsten,
aber ansonsten können Sie ja sehr gut alle möglichen Sachen. Ja. Ich will mich jetzt nicht aufs Glatteis setzen. Ja, Irren?
Irren, ich wollte mal kurz nochmal mein Lieblings, wenn es um das Thema böhmische Dörfer geht.
Ja.
Also dröseln, das ist ein Deutschlandfunk-Kulturwort. Wenn Sie es noch nicht kennen, jetzt kennen Sie es. Aufdröseln. Wenn Sie mal Deutschlandfunk-Kultur aufmachen, kommt Ihnen dieses Wort immer mal wieder entgegen.
Ständig.
Man fragt sich, was bedeutet aufdröseln nun?
Ja.
Also das ist das, was Sie jetzt machen. Wir nehmen diese Sentenz, nicht wahr? Das sind böhmische Dörfer für mich. Was glauben Sie, woher das kommt? Wissen Sie es vielleicht sogar?
Herr Eisenbart. Vielleicht aus dem Griechischen. Ja, etymologisch.
Boimos.
Boimos. Wahrscheinlich nicht.
Nein.
Ich denke, es ist K und K.
Genau, richtig. K und K, also das österreich-ungarische Reich erstreckte sich ja bis nach Böhmen hinein.
Ja.
Eine Zeit lang, nicht wahr? Das historisch gesehen ist das Fakt.
Ja.
Wenn man dann in diese, es gab ja dann in Teilen von Böhmen, also Bereiche, in denen man dann Deutsch gesprochen hat, nicht wahr? Wo dann, wenn der Adel nach Prag geritten ist zum Beispiel, konnte man sich in Prag in gewissen Teilen auf Deutsch verständigen, weil da...
oder in Meeren.
Oder in verschiedenen Teilen, aber die allergrößten Abschnitte waren natürlich diverse Sprachen. Ich war Tschechisch, aber auch andere slawische Sprachen. Jedenfalls die Ortschaften dort haben slawische Namen getragen.
Ja.
Und wenn der Adel, der eingepuderte Adel da aus Österreich hinübergeritten ist nach Prag, kam man durch Dörfer durch, die etwas eigenartig für das deutsche Gehör, nicht wahr, für den deutschsprachigen Adel klang. Nicht wahr? Und dann sagte man, ja, das sind böhmische Dörfer, das verstehe ich nicht. Dabei muss man dazu sagen, ich war gerade in Böhmen, gibt es ja sehr, sehr viele Orte, die also schon immer zweisprachige Namen haben.
Ja.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel Brünn.
Brünn.
Brno.
Oder Kutnahora.
Oder zum Beispiel Čižice.
Oder Pilsen.
Oder zum Beispiel, gibt auch andere, zum Beispiel Aldi.
Ja. Thomann.
Auf jeden Fall, das sind, Sie haben es gut beschrieben.
Ja.
Ich hatte recht. Und das ist ja immer das Wichtigste bei uns.
Und jetzt geht's weiter.
Weil
jetzt
kommt
es geht ja hier um Sprachverwirrung im Endeffekt.
Ja.
Also ich verstehe etwas nicht und dann ist es für mich undurchsichtig und dann bezeichne ich es als die andere Sprache. Die Tschechen zum Beispiel sagen, das ist Spanisch für mich.
Ja.
Das ist quasi die Entsprechung im Tschechischen.
Ja.
Es gibt auch noch in England, sagt man, glaube ich, Chinesisch oder so. Also es gibt dann immer wieder, man zeigt so halb... überheblich, würde ich fast schon sagen, auf andere Sprachen sagt, die versteht man ja nicht. Dabei ist man einfach nur selbst nicht in der Lage, diese Sprache zu verstehen.
Fachchinesisch zum Beispiel.
Richtig, richtig.
Oder Jägerlatein.
Jägerlatein.
Ist auch ein Wort.
Ja.
Oder zum Beispiel
Mehlklöße.
Ein Buch mit 7 Siegeln.
Ja, genau. Das kommt aus der Bibel. Aber.
Ach so.
Aber nun, wenn wir diesen Bogen jetzt spannen. Es gibt noch eine lustige Anekdote der Sprachverwirrung. Ich glaube, ich habe sie schon mal gebracht. Erinnern Sie sich, wenn es um slawische Sprachen geht?
Geht es um das alte Babylon?
Nein, fast. Jetzt passen Sie auf.
Ja.
Das Wort slawisch.
Ja.
Woher kommt das?
Aus dem Slawischen.
Nein, es kommt aus dem Altgermanischen.
Ja.
Es ist germanische Wurzeln und die bedeuten so viel wie sprechen.
Ja.
Das heißt, die Slawen sind aus der Sicht der Germanen, die getroffen haben, an den Grenzen sozusagen, die sehr viel sprechen.
Die immer so sprechen, ne?
Ja, aber man versteht sie nicht.
Aha.
Und wissen Sie, was das Wort Niemko, also das slawische Wort für die Deutschen
bedeutet? Das sind die nicht sprechen.
Genau, das sind die Stummen nämlich.
Ja, das weiß ich nämlich von Ungarisch. Ne?
Ja.
Nemetz, das ist der Stumme.
Das heißt, die Völker, die beiden Gruppen haben sich so benannt, wie sie Sprache der anderen wahrgenommen haben. Nach Plappern oder Stille. Das ist doch spannend. Das ist doch einfach mal ein Befund, den können wir doch mal im Raum stellen und dann können wir uns da drumherum versammeln und sagen, ja, böhmische Dörfer.
Ist das dann so ähnlich mit den Lappen? Da, also als Fremdbezeichnung? Ist das dann so auch?
Wahrscheinlich.
Ist das das, was Sie sagen wollen?
Ja, wahrscheinlich ist das, was ich eigentlich gesagt haben
wollte. Sehen Sie, habe ich wieder recht gehabt. Sie werden feststellen, für alle, die jetzt noch keine Sendung von uns gehört haben, ich werd oft, in dem, was ich denke, werde ich oft bestätigt. Hier kommt der nächste Text und zwar von K. Katrin Rauch aus Innsbruck.
Ja, da haben wir schon wieder Sprachverwirrung. Wir haben die K&K-Monarchie gleich noch dabei.
Ja, die könnte uns da bestimmt einiges drüber erzählen, aber sie hat ein anderes Thema gewählt. Und zwar, ihr Text heißt, warum Potemkin keine Romane hätte schreiben sollen. Und
er hat auch genau. einen sehr schönen Untertitel. Haben Sie den zufällig da?
Nein.
Aber dann lassen wir ihn vorlesen.
Ja.
Genau.
Ich weiß nicht, ob ich ihn... Ich glaube, ich habe ihn gelöscht.
Das wäre sehr gemein gewesen. Aber wir reichen ihn nach. Genau das da, das ist der zweite Titel. Das ist ein kleines Gedicht. Genau.
Na gut.
Sie kriegen mein Mikrofon.
Applaus für Ruth, die auch sehr gut aufgelegt hat vorhin.
Warum Potemkin keine Romane hätte schreiben sollen oder lest mich als Buch und reißt mich in Seiten, vielleicht bin ich auch gar nicht Manuel Neuer. Ich bin gekommen, um euch die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit und nicht als die Wahrheit. Die komplette, ungeschönte Wahrheit. Lücken und schonungslos. Full disclosure, volle Transparenz, in my opinion to be honest. Es wird nichts vage und keine Antwort schuldig geblieben. Keine Fragen offen gelassen sein und werden. Kein Zweifel soll auf. Ich bin gekommen und als offenes Buch will ich gehen. Was sag ich als loser Stapel Zettel, Fetzen, Phrasen, Buchstaben? Ich werde mich komplett auseinandernehmen und ihr dürft mich nach Lust und Belieben wieder zusammensetzen. Vielleicht ja. Ja, vielleicht ja zu jemandem, was einen Hund besitzt, seit neuestem erst und leicht überfordert ist damit. Aber das Internet weiß zum Glück, wie oft man einen Bernardiner füttern muss, am Tag und womit und überhaupt. Das Internet weiß viel zu viel darüber, wie oft man einen Bernardiner füttern muss, am Tag und womit überhaupt. Vielleicht bin ich jemand, was jetzt ein bisschen enttäuscht ist, weil der Bernardiner nicht so flauschig ist, wie er bei Heidi ausgesehen hat, oder weil ein Bernardiner nicht in einer Stadtwohnung wohnen kann und weil ein Chihuahua ein schlechter Ersatz ist für einen Bernardiner. Vielleicht hasse ich einfach Hunde auch. Allein wie sie riechen, obwohl sie doch selber angeblich so einen guten Geruchssinn haben, da passt irgendwas nicht zusammen. Something does not add up here. Das ist mir alles nicht ganz geheuer. Ja, und vielleicht habe ich ja auch krass Angst vor Hunden, so ganz grundlos, oder weil mir mal das Nachbarskind als Hund verkleidet in den Unterarm gebissen hat. So mittelleicht, aber bis die Abdrücke waren da halt schon. So wie damals, wo mir endlich der Gips vom Unterarm gesägt wurde, diese Abdrücke von den gipsgetränkten Netztüchern auf der weißen von der Sommersonne und dem Seewasser unberührten Vorschuhkindhaut. Aber vielleicht ist das gar nicht passiert und ich habe mir vielmehr mit 17 den Haxen, mit 29 das Schlüsselbein oder als Baby die Schädeldecke gebrochen. Sagt ihr es mir, war ich Punk als Teenager oder Goff oder Krocher? Habe ich mir damals exzessiv die Haare gefärbt, dass sie nun aus Not so kurz sind, oder habe ich erst vor kurzem zum allerersten Mal Strähnen blondiert? Oder doch viel mehr Färbepaste mit späterem Abschwören in der Öko-Hippie-Unverpackt-Antikonsum-Mehrweg-Ära, die als letztes Aufbäumen der inneren Pygmy nötig war, für die nächste mittelfristige, sich aber endgültig anfühlende Lossagung von eh allem. Wie alt bin ich überhaupt? Wie hoch ist die Zahl, die die mehreren oder wenigeren Jahre in diesem Leben ausdrückt? Und was ist mir in diesen ganzen Jahren passiert? Wurde ich etwa geboren? Habe ich geschrien und gegessen? Wurde ich fallen gelassen? Stichwort Schädeldeckenbruch. Und wenn ja, mit welcher geilen Story erklärt sich das, dass ich das überlebt habe? Wollte ich einen Hund als Kind oder eher unbedingt im letzten Sommer, die keine Schulferien waren, mit Anlauf und kopfüber in den See springen? Mit dem Schädeldeckenbruchnaht voraus, habe ich das gemacht oder hatte ich einen dies verunmöglichenden Gips am Unterarm? Habe ich mir die Schädeldeckenbruchnaht an der Wasseroberfläche wieder aufgeschlagen? Apropos, überlebt, habe ich meine Mutter schon überlebt? Mein Vater? Und bin ich überhaupt alt genug, dass das eh nicht richtig, richtig schlimm wäre? Wie viele meiner Großeltern leben noch? Habe ich überhaupt welche? Habe ich Augen, eine Lunge? Wie viele Nieren habe ich noch? Habe ich Beine? Vielleicht habe ich keine Beine oder welche, die ich ablegen kann. Vielleicht hat sie mir ein Löwe abgebissen oder ein Nachbarskind oder ein Chihuahua oder ein als Nachbarskind verkleideter Chihuahua. Vielleicht habe ich so viele Beine, dass eines weniger eh nicht richtig schlimm wäre. Was meint ihr? Vielleicht habe ich ja die Schule abgebrochen, vielleicht dreimal, oder das Studium, vielleicht drei davon. Vielleicht auch eines dreimal, oder war ich überhaupt auf der Uni oder überhaupt in der Schule, sondern wurde vielmehr von einem Rudel Wölfinnen gelehrt, bis mir im Bart wuchs und Sackhaare und dann musste ich zu den Ottern oder Flamingos übersiedeln, die alle eine Variation von Aretra hießen, Enetra, Anetra, Anita, Enita, Evita, Elviras, Elvis und so weiter und vielleicht ist mein engster Bezugsflamingo Anti ums Leben gekommen, als er mich vor einem alten Ligatorenangriff rettete. Und ich musste vor Trauer vergehen und das aus Scham abhauen. Vielleicht ist das aber auch gar nicht passiert. Und ich bin von zwei liebevollen, aber normalen, sogar heterosexuellen Menschen, sogar genau von denjenigen, die mich auch erzeugt haben, aufgezogen worden und ich habe nicht mal die Schule abgebrochen. Vielleicht habe ich sogar echt weirde Sachen gelernt in der Schule, Russisch zum Beispiel, und bin jetzt ganz stolz darauf, dass ich weiß, dass Potemkin gar nicht Potemkin, sondern Potjomkin hieß. Und dass es inmitten von Potemkin nur ein Transkriptionsfehler ist, dass das E-A, das hätte ich die Schule auch abbrechen können, habe ich aber nicht. Ich habe mir nicht mal die Haare gefärbt, geschweige denn selber, nicht mal ein Piercing habe ich gehabt oder einen gebrochenen Finger, nicht mal ein gebrochenes Herz. Okay, ja, das ist effektiv zu absurd. Lest mich als Buch und reißt mich in Seiten. Vielleicht bin ich gar nichts davon. Vielleicht bin ich Manuel Neuer und gleichzeitig auch nicht Manuel Neuer. Vielleicht bin ich unheimlich gelangweilt, dass diese alte Werbung noch immer zitiert wird. Vielleicht bin ich diese Werbung oder diese eine Regal-Süßigkeiten-Werbung. Vielleicht bin ich sie alle sowieso sämtliche Dinge, die bekannte Werbung haben, die ich hier aufführen wollte. Aber vielleicht hasse ich ja Werbung so sehr, dass ich sie nicht mal in künstlerische Entfremdung reproduzieren will. Auch wenn oder vielleicht vor allem deshalb, weil es für so scheiß viele Dinge Werbung zu machen gibt. Aber es gibt halt wirklich einfach auch andere Kühlregalsüßigkeiten. In eurer Zusammensetzung der Zettel und Fetzen bin ich vielleicht chronically online. Vielleicht bin ich ein Meme. Ich denke, wir nähern uns der Sache. So Drake-Meme, oben kein Internet, unten Internet und voll fein damit und gar nicht belastet. Oder doch Güterzug-Meme, auf dem Bus steht Katron und oder was auch immer mein Name ist und auf dem Zug steht so viel Internet, genauer gesagt viel zu viel fucking Kurzvideos. Oder das Meme mit der Anime-Figur, die auf einem Schmetterling zeigt und darunter steht, ist das noch gesund? Und auf dem Schmetterling steht meine Bildschirmzeit. Oder vielleicht bin ich auch Mitglied der Amish und bin gar nicht im Internet, sondern einfach nur erstaunlich gut im mitteleuropäischen Durchschnitts-Millennial-Cosplay dafür, dass ich nicht im Internet bin. Vielleicht mache ich auch selber Internet und habe zu diesem Zweck einen Podcast namens Geröstete Brühwecker mit Max, Werner, Doris und Jürgen. Und dort reden wir über alles, was schön ist und uns nicht das Hirn zersetzt. Und durch diese liebe kreative Tätigkeit heilen wir ein bisschen, weil wir uns mit jeder cuten Idee in unserem Podcast überüblern, ein wenig selber finden, wie in einem sehr kleinen Ort in Tiroler Oberland. Vielleicht ist dieser Podcast auch eine Kurzvideoserie oder eine Blue Skies Community oder ein Discord-Channel oder ein Forum für Fanfiction oder eine Lesebühne oder eine Community-Radiosendung und ich habe diesen Text 5 Minuten vor Beginn des Podcasts, der Kurzvideoserie, der Blue Sky Community, des Discord-Channels, des Forums für Fanfiction, der Lesebühne oder des Community-Radiosendung geschrieben. Vielleicht improvisiere ich gerade darüber, was mir passiert ist und was nicht, was ich bin und was eben nicht. Oder vielleicht habe ich mein Leben lang, all diese 67 Jahre lang, an diesem Text gesessen. Vielleicht reihe ich die Seiten gerade schon fein säuberlich in der richtigen Reihenfolge vor euch auf. Vielleicht trete ich auch in euren Stapel, denn es kann keine gute Zusammensetzung geben. Vielleicht sitze ich an einem Endgerät für Podcasts, Kurzvideoserien, Blue Sky, Discord, Fanfiction oder Radiosendungen in einer mittelgroßen Stadt in Mitteleuropa und höre und lese und sehe einen Text wie zum verstreuten Seiten durchforsten und zum frenetischen zu einem sinnhaften Buch zusammenzusetzen oder wie zum Zauberwürfel lösen oder wie zum Fehlersuchen im Quellenverzeichnis einer wissenschaftlichen Publikation oder wie zum durch eine Straße gehen und hinter den Fenstern flackert kein Licht, da schaut keiner fern, da sterben keine Pflanzen, auch wenn sie keiner gießt. Da ist meist nur eine Wand vorne und die schaut zutraulich und liest und liest und liest mich vor zur nächsten Wand und zur nächsten Wand und zeigt mir die Straße, mit der sie mir die ganze Stadt erklären will. Mit dieser Filmsetstraße mit von klapprigen Gerüsten getragenen Wänden, gesäumten Straßen in einer mittelgroßen Stadt in Mitteleuropa, die es gar nicht gibt. Vielleicht lerne ich an diesen Wänden mehr über die Stadt als von denen, die zu einem vollständigen Gebäude gehören, das sogar unterkellert ist, vielleicht. wo die Abgründe eingewächst in der selbstgetischlerten Holzstellage vor sich hin fermentieren. Aber vielleicht will ich die Häuser gar nicht kennenlernen, vielleicht bin ich Katharina die Große und ihr seid Potjomkin und ich bin absolut zufrieden mit den Zettelstapel, die ihr mir hingestellt habt und ich schlendere mit meinem Tross durch die hübschen Reihen und erfreue mich an der ästhetischen Glätte. Aber hinter manchen Fenstern flackert's halt doch. Lesevorschläge? Bitte den die Titel mitlese. Finde recht hohes Tempo ganz schön bei dem Text, dass dann ab was ich bin und was eben nicht langsam rausgenommen wird für ein getragenes Ende. Bei Katron oder was auch immer mein Name ist, kann Lesi deren eigenen Namen statt Katron einfügen. Bei Interesse, Potjomkin muss nicht doppelt gelesen werden. Klammer nur als Aussprachehinweis, falls Lesi nicht kyrillisch lesen kann.
Vielen Dank, das war Katrin Rauch, gelesen von Ruth. Es war wunderbar. Wir sollten es immer so machen. Auch, dass die Regieanweisungen immer dabei sind. Wir haben es ja manchmal gemacht, dass es am Schluss so, liebe Grüße, ihr David Telgi zum Beispiel kommt und dass das dann auch mitgelesen wurde.
Wenn man einen Text, also einen Open Call macht,
ja,
und sagt, schickt uns eure Texte,
ja,
und dann die Grußformel in den Text, also man kriegt eine Mail mit Hallo, ich bin X und Tschüss am Schluss und dazwischen ist der Text, dann weiß ich ja nicht, wo hört der auf.
Und
also
ja, und ist ja hört heutzutage
in, dieser Postmoderne weiß man ja überhaupt nicht mehr, was hinten und vorne ist.
Auf jeden
ist.
Fall vielen Dank, dass Sie es so schön gelesen haben. Vielen
Dank. Das war,
und auch für die Musik.
Es war auch ein anspruchsvoller Text zu lesen.
Da kann man ruhig nochmal, ja, genau.
Genau.
Jetzt haben Sie die böhmischen Dörfer so gut erklärt, ja, vor dem Text. Und jetzt möchte ich, dass Sie unsere ZuhörerInnen auch nochmal ins Boot holen. Was,
ins Boot? Ach, das ist schön. Schönes Bild.
In welches Boot?
Ja,
in das Boot?
Vielleicht sogar in einen Panzerkreuzer.
Aha.
Potjomkin.
Aha.
Nicht wahr? Also es gibt ja viele Andockpunkte an diesem Namen.
Ja.
Nicht wahr? Potjomkin, dieser General, der da ja auch in diesem Text auch schon wunderschön, nicht wahr, kurz mal angetipst wurde. Das war ja ein General, nicht wahr, ein russischer General,
ja,
zu Zeiten von Katharina II., nicht, ja, wahr? Die kam auch vor. Auch die, man sagt, die hätten so ein bisschen Schmusing, sagt man.
Ja.
Genau, und er war zugeteilt für die neurussischen Gebiete. Ich glaube tatsächlich, das ist die Ecke um die Ukraine herum. Ich bin mir nicht hundertprozentig, aber sehen Sie es mir nach.
Falls HistorikerInnen da sind.
Ja, RusslandkennerInnen, dann bitte. Aber jedenfalls, es ging darum, er wollte Eindruck schinden, wie man, ja, das so macht. Andere stecken sich Federn an und fächern dann so, führen so Tänze auf. Er hat nun fremde Federn sozusagen benutzt. Er hat heruntergekommene Dörfer, die gerade frisch diesem russischen Reich hinzugekommen sind, die unter seiner Obhut, ja, standen, die Fassaden aufhübschen lassen, nicht wahr? Und hat dann die Zarin da durch die Straßen geführt und gesagt, schau mal, wie toll hier alles läuft, jetzt wo ich hier mal das Sagen habe.
Ja.
Das ist allerdings nur eine Anekdote. Das ist wahrscheinlich gar nicht so passiert.
Nein.
Also, das muss man jetzt mal dazu sagen.
Ja.
Dass, man denkt, also die Menschen denken sich ja viel Quatsch aus.
Ja.
Also insofern, aber es ist ein bisschen ein Sinnbild geworden für Täuschung und zwar so fassadenhafte Täuschung. Inzwischen benutzt man das Wort gar nicht mehr, dieses Sprichwort gar nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war, nämlich diese Täuschung, dieses Aufhübschen, sondern man benutzt es vor allen Dingen für etwas, was vorne eine schöne Fassade hat und hinten dann eine etwas schwierige.
Ja, außen hui, also, innen pfui. Das ist eins von meinen 100 Sprichwörtern, die ich mir rausgesucht habe. Außen hui, innen pfui. Das steht dafür, wenn was von außen besser, also wenn man dann erstmal dahinter blickt oder die Substanz, dann merkt man, dass eigentlich hat man von vornherein, wird man auf völliges Glatteis. Glatteis ist auch ein Sprichwort, also eine sprichwörtliche, wenn man zum Beispiel von jemandem getäuscht wird. Zum Beispiel auch von Potjomkin, zum Beispiel auch, das nennt man dann Fassaden. Eine fassadenhafte Figur war das, Frau Meisendraht. Ich habe mich gut vorbereitet.
Ja.
Ich habe auch ihren mit dem Panzerkreuz habe ich auch mitbekommen,
ja, Panzerkreuz,
dass sie auf Eisenstein? Anspielen?
Ja, nicht wahr? Nicht diese berühmten Szenen, nicht wahr? Dann
ja, mit der Treppe.
Mit der Treppe.
Mit der Treppe. Und dem Kinderwagen.
Ja, genau, dem Auge, dem,
und dann,
der Brille.
Und die Hand. Und,
die
und dann
Engel
das, und
die,
mit dem Wasser.
Der, diese Löwen
und mit dem,
die Vögel.
Und dann mit dem Fenster.
Ja, und dann,
und dann
plötzlich,
die Grashalme.
Und dann ist
und dann, wo
Schnitt,
dann am Schluss, wo
so
dann
viele
auch,
Schnitte.
Und Wolken.
Erst mal sagen, Schnitte. Schnitte als sich genommen. Also wenn die Russen nicht die
Blende
Schnitte erfunden hätten.
Was
würden wir dann überhaupt essen?
Unglaublicher
auf Pumpernickel
Film. Also,
zum Beispiel, Pumpernickelschnitte. Nicht wahr? Also das sind alles Dinge, die Eisenstein mit Potemkin
hat er erfunden.
Ja, selbst erfunden hat.
Wir sind vom Thema abgekommen und wir müssen auch langsam mal gucken, wer eigentlich gestorben ist.
Ja, stimmt. Ich weiß es nämlich diesmal nicht. Haben Sie eine Idee?
Jakob Sisters.
Was haben die gemacht?
Die haben getanzt, wie die Funkenmariechen.
Gibt es noch bessere Tode, die man gestorben ist?
Also wenn jemand jetzt nicht
ist
weiß, wovon
gestorben?
Wir sprechen, wir machen immer zur vollen Stunde machen wir ein improvisiertes Lied für jemanden, eine Person des öffentlichen Lebens, die sich durch gute oder nicht so gute Sachen hervorgeht. Wissen Sie, wer für mich gestorben ist?
Ich kann es mir aber sagen.
Konstantin Wecker,
ja,
ist für
genau,
mich gestorben.
Ich sagen. Also
der ist für mich gestorben. So ein Dreckschwein. Das ist jetzt nur Figure of Speech natürlich.
Ja.
Ich sag, wie ein Dreckschwein Figure ist der.
Figure of Speech.
Ja, genau. Der ist für mich gestorben. Holen Sie mal Ihre Trompete und dann überlegen wir mal, wer ist denn im letzten Jahr...
Ist
denn
noch gestorben? Wissen Sie jemanden, der gestorben ist, berühmtes, diesen Monat? Also, es wurde nicht gestorben diesen Monat. Ozzy Osbourne ist schon ewig her.
Das haben wir auch schon haben wir schon dreimal darüber gesungen. Locker.
Falsch.
Aber die zwei Schwestern, die gestorben sind, sind auch interessant.
Ja, das ist interessant, aber ist es...
Die waren ja auch super bekannt und sind ja mit Megastars aufgetreten.
Die Scissors
Sisters. Wurde nee. Aus dem... Die,
wer
die Scissors Sisters, die Kessler Twins.
Kennst du nicht?
Nee,
die waren bekannt,
tut mir leid.
Die hübschesten Beine.
Ach so.
Für Deutschland.
Die hübschesten Beine für Deutschland.
Ja.
Für Deutsche, wenn die Ärzte ohne Grenzen will.
Das ist arkanes Wissen, was hier.
Ja, total krass. Und die haben sich auch gleichzeitig, also die haben selbstbestimmten Tod.
Gemeinsam. Stimmt, das habe ich gelesen, obwohl ich die nicht kannte.
Ein ganzes Leben lang 6 Wochen nur getrennt.
Okay, dann passen Sie auf, dann singen wir jetzt für die anhand der Informationen, die wir jetzt hier haben. Ich kenne die persönlich nicht, habe nur einen Artikel gelesen. Aber das macht nichts. Singen wir doch einfach.
Ja.
Wer
na,
ist
gut.
Denn das? Wie heißen die nochmal?
Kessler. Michael Kessler. Nein.
Kessler Twins.
Na gut.
Okay, wir versuchen es einfach.
Ja.
Was kann schon schief gehen?
G-Dur.
Hält man eine Trompete mit links oder mit rechts?
Sind sie denn rechts oder links? 3, 4.
Sisters, ihr habt den Freitod gewählt zusammen. Ihr wart nur 6 Wochen getrennt im Leben. Das muss man erstmal schaffen. Manchmal muss man ja auch zum Beispiel einkaufen gehen. Habt ihr das immer zusammen gemacht? Sind die 6 Wochen ganz aufaddiert im Leben oder waren das einfach 6 Wochen am Stück und es gab auch kürzere Phasen, wo ihr euch mal nicht gesehen habt? So viele Fragen, liebe Kessler, Schwester, fast ein Reim. Das passt ja gut, wenn man Lieder improvisiert. Heutigen Zeit fliegen ja so viele Informationen im Internet an einem vorbei. Man merkt ja gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Und wenn ihr tanzt,
dann habt ihr anscheinend ganz ästhetisch ansprechende Extremitäten unten, also die untere Hälfte. Ich finde es erstmal gut. Das ist mein Befund. Schade. Schade eigentlich. Und ihr tanzt. Wollen Sie mal eine zweite Stimme singen? Wollen wir mal so einen zweistimmigen Chor machen? Vielleicht kann Frau Bernreuther etwas an diesem, an den Mund. Das und ihr tanzt.
Tanzt.
Ihr tanzt. Ihr tanzt. Ihr tanzt.
Ihr tanzt.
Ihr tanzt.
Ihr tanzt.
Ihr tanzt.
Dankeschön für die Kessler. Alles, also der Applaus geht raus an die Kessler. Kessler. Klingt aber auch wie so eine Firma, die irgendwie Heizungen einbaut, oder?
Ich will hier, sind es nicht die mit den Elektroautos?
Kessler?
Kessler? Ja, herzlich willkommen in der zweiten Stunde von Eisenbad und Meisendraht. Es ist jetzt Sonntag, der 25. 23. November. November. Wir, das ist die erste. Wir. Mein Name ist Eisenbart. Frau Meisenbart.
Frau Meisenbart.
Wissen Sie, was wir jetzt machen?
Was?
Wir machen Weltrekordversuch. Wir zwei.
Okay.
Und vielleicht noch ein Helfi aus dem Publikum. Und zwar, wir machen jetzt die erste Radiosendung. Halten Sie sich fest, Frau Meisenbart. Erste Radiosendung. Im deutschen Radio mit Nebelmaschine. Haben Sie sowas schon mal? Sie glauben nicht, dass es möglich ist, Frau Meisendraht, halten Sie sich fest.
Ja, ich halte mich fest, ich kann gar nicht aufstehen, sonst falle ich gleich wieder um.
Na gut, wenn ich runterzähle, bei was? Bei 1 oder bei 0?
Bei 1.
Bei 1, okay. Dann, sehr aufregend. Sind Sie bereit?
Ich weiß nicht, lassen Sie mich kurz nochmal richtig...
3. Oh.
Ja, das, oh nein! Nein! Haben Sie nicht zugehört, Herr? Eieieiei, jetzt ist der ganze Weltrekordversuch kaputt.
Ich sehe nichts, hat's geklappt?
Ja, ich weiß nicht. Können wir noch ein bisschen nachnebeln? Geht das? Ja, doch. Ich finde das gut.
Das erinnert mich an meine Jugend. Da habe ich so lange drauf gewartet, auf den großen Moment, und dann war nach 5 Sekunden alles vorbei. Dann war das ganze Fluid.
Ach, hier ist ein Druckknopf.
Es ist ein unglaublicher
Finger drauf abgebildet. Das heißt, man.
Nee, hier müssen Sie drauf. Wovor? Okay.
Das ist falsch geschrieben mit Doppel-G.
So, jetzt ist aber gut. Wir wollen nicht den Weltrekord für den meisten Nebel im deutschen Radio brechen, sondern.
Eine Augenweide, Herr Eisenbart.
Also wirklich.
Dass ich das noch erleben darf, wie das aussieht.
Unglaublich.
Im Film Noir-Film, gleich kommt irgendjemand mit einer Krücke gegens Licht. Also
wie in meiner Jugend, wie in Stalingrad. So, schön, dass Sie noch alle da sind. Es tut mir, ich entschuldige mich an dieser Stelle für diesen Showtrick, mit dem wir Sie versuchen, an uns zu binden, emotional. Es ist normalerweise nicht unsere, also Weltrekorde machen wir eigentlich selten, sag ich mal.
Ich kann nicht mehr heißen, Mann.
Frau Meisendraht, das Thema ist aber wichtig.
Ich greife zu einer existenziellen Depression plötzlich.
Wir haben
was
jetzt.
Was mache ich eigentlich? Wohin? Warum? Und warum müssen wir alle sterben?
Jetzt kommt noch ein Trick.
Ja, was?
Jetzt kommt noch ein Trick.
Ah.
Sie vor Ort, Sie werden jetzt eine Reise durch die Zeit erleben. Und zwar werden wir jetzt 5 Minuten in die Zukunft bringen, denn der nächste Text ist noch gar nicht fertig. Von Mina Reischer. Sie hat einen Text gemacht. Wenn Sie jetzt den Podcast hören oder die Sendung, dann hören Sie den Text. Achtung, hier kommt der Text.
Die fünf Menschen, die man, die fünf Menschen, die im Himmel begegnen. Ja.
Du singst halt falsch.
Ich kann den Text halt nicht.
Good boy. Good boy. Good boy.
Good girl.
Maybe we have to catch the driver.
Like if it doesn't feel like love or joy or peace or kindness, I don't want it. I don't even want it.
Willst du noch mehr ungesund? Ich hab noch mehr Süßigkeiten. Ich will die loswerden.
Was für ein schöner Zufall, dass wir wieder im gleichen Zug sitzen.
Sind wir vollständig?
Wo ist mein Sohn? Was sind denn das für Menschen? Das ist unmenschlich, sowas.
Alles wegen mir. Alles wegen mir.
eine Mischung. Du hast nie angerufen. Ich lade dich nicht ein.
Weinen hilft ja auch nicht. Weinen, das kann jeder. Bestehen, das kann nicht jeder.
Ich überhole dich. Überhole dich. Hole dich. Als Fleischermeister musst du über den Marktplatz rennen.
Mein Fehler. Ich kann den Text halt nicht. Ich kann den Text halt nicht. Ich kann den Text halt nicht.
Du spielst, wie du willst.
Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht. Das geht nicht.
Justice is what we feel.
Bei mir fängt es mit Dezember an. Ich kann nicht mit Januar anfangen. Das ist unlogisch. Herein? Herein? Herein! Herein! Herein!
Das war der Text von Mina Reischer.
Ach, der war ja super.
Unglaublich, ja. Unglaublich gut wieder, Frau Meisendraht.
Ja?
Ich wollte mit Ihnen über ein Thema sprechen.
Ja?
Goethe, war Goethe ein böhmisches Dorf? Wir haben diese Frage in jeder Sendung irgendwo eingebaut und Frau Meisendraht weiß nie, dass die Frage diesmal wieder gestellt wird. Also sie weiß schon, dass sie wieder gestellt wird, aber nicht wo.
Ja, stimmt.
Und jetzt habe ich
Sie
mal
auch nach potemkische Fassade fragen können, ob Goethe eine potemkische Fassade war.
Ja, das kommt ja später noch vielleicht. Mhm. Aber wann? Das wissen Sie nicht genau. Ja.
War Goethe ein potemkisches, ein böhmisches...
Ja, nee, also ich werde es mal anders formulieren. War Goethe auf seiner italienischen Reise zum Beispiel in einem böhmischen Dorf?
Ich glaube nicht, aber ich glaube, er war in Kur, also auf Kuraufenthalt tatsächlich in Böhmen mehrfach.
Ja.
Und es gibt eine Anekdote, dass er da Beethoven getroffen hat. Die habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, die Anekdote. Erinnern Sie sich? Sie haben ein Gedächtnis wie ein Sieb, Herr Eisenbart.
Aber ja.
Ich erzähle es für die Leute hier, die haben es mir schon auch nicht.
Ich erzähle die Geschichte nochmal. Also einmal war Goethe in einem böhmischen Dorf und er wusste nicht genau, wo er jetzt hingehen soll, wo sein Hotel ist. Dann ist er da einfach reingegangen in das größte Haus, hat und da plötzlich unglaublich Beethoven war hinter dem Tresen, hat also unglaublich, wenn es nicht übertragen wäre aus der Vergangenheit, würde man es für ausgedacht halten.
Ja?
Ja.
Und dann hat Beethoven gefragt, haben Sie auch Frühstück? Haben Sie Frühstück gebucht?
Dann hat Goethe gefragt, wie viel, how much? Und dann hat er gesagt, 12,50 Euro.
Ja.
Und dann hat er gesagt, vielleicht ein bisschen viel für ein Frühstück. Und dann hat er gesagt, ja, aber es gibt auch Ei.
Ja, und vergessen Sie nicht das Pilzragout.
Pilzragout.
Das können Sie dann in der die Fensterfront von unserem Speisesaal, die zeigt direkt auf die Hügel, auf die böhmischen Hügel. Mit dem Wasser unten und den Dampfstrahlen, die da aus den heißen Quellen rauskommen. Und dann sind sie hochgefahren mit so einer Kettenbahn. Da hat die Ziege zweimal gerufen, nicht wahr?
Ja.
Und dann haben sie eine böhmische Elegie geschrieben.
Kennen Sie meine böhmische Geschichte?
Nee, was ist Ihre böhmische Geschichte?
Na, es war vielleicht nicht in Böhmen, aber ich war in Karlsbad.
Ja, das ist doch Böhmen, Herr Eisenbart.
Das ist ja mitten in Böhmen.
Ja, das ist mitten in Böhmen. Böhmische. Ja.
Da war ich in Karlsbad und da waren diese Quellen.
Ja.
Und dann bin ich da rein, hab mir so eine lustige Tasse gekauft mit so einem Röhrchen und bin dann den ersten Wasserhahn und hab mir Wasser reingemacht und hab's probiert und hab gesagt, ist das, also das ist ja, das ist köstlich. Das ist ja köstliches Heilwasser. Das schmeckt ja wirklich, das schmeckt ja wie aus, also von der Mutter Natur selber aus, ausgedrückt. Also wirklich unglaublich. Ich habe, meine Zunge hat, also können Sie sich gar nicht, ja. Also auf jeden Fall, ich war erfrischt.
Glaubersalz ist das Stichwort.
Und dann stand darüber, über diesem Wasserhahn, stand dann, wie die Quelle heißt. Und da ich kein Tschechisch, also mein Tschechisch ist nicht mehr so gut, dann habe ich jemanden gefragt, einen Local sozusagen, habe gefragt, wie heißt denn diese Quelle? Und dann sagt der, das ist zum Ausspülen, das ist nur Leitungswasser. Das ist, also ich habe gedacht, das wär Heilwasser, wirklich.
Aber es hat sie auch geheilt.
Es hat mich geheilt von dieser Hybris, immer zu glauben, ja, Hartmut, du kennst dich mit Wasser unglaublich gut aus. War nur Leitungswasser, Frau Meisendraht.
Ich habe auch eine Karlsbad-Geschichte.
Hat mich gereinigt.
Die habe ich Ihnen bestimmt auch schon mal erzählt. Ich war auch in Karlsbad an diesen Quellen. Ich weiß nicht, kennen Sie die Quellen von Karlsbad? Sie müssen sich vorstellen, es schmeckt so, also Sie kriegen Wasser, heißes Wasser, 60 bis 90 Grad, irgendwas in dieser Range. Das stinkt
direkt
und es schmeckt auch so, als würde es
in stinken. In den Mund direkt geschossen.
Ist es angeblich sehr heilsam,
ja.
Und die Leute kriegen, die haben schon beschrieben, diese Kurtassen, nicht wahr? Das sind Porzellantassen mit so einem Porzellanschlauch.
Wie so ein Matcha-Löffel.
Genau, wie so ein Matcha-Löffel.
Mate-Tee.
Es schmeckt wirklich furchtbar. Ich kann es Ihnen, also Sie können es bestätigen.
Also mir hat es geschmeckt, ja, aber okay.
Es war ja Leitungswasser.
Also, ja.
Ja, jedenfalls, wenn Sie diese echten, diese Heilwasser trinken, dann wollen Sie da gar nicht mehr trinken. Aber wenn Sie dort eine Kur machen, wird Ihnen gesagt, ja, Sie müssen 5-mal am Tag trinken. Jedenfalls, ich laufe den böhmischen Hügel, nicht wahr? Dieses Dörfchen ist ja an einem Hügel. Oben ist eine russisch-orthodoxe Kirche ansässig. Ein schöner Park davor. Und da sitzt ein alter Mann mit so einer riesigen Kurtasse. Ja. Ich hatte so eine kleine. Meine war so klein. Seine war so groß.
Sie haben jetzt gezeigt, ungefähr so klein wie ein Fingernagel.
Ja, ungefähr so klein wie mein Daumennagel. Und seine war ungefähr wie, naja, sagen wir mal eine Teekanne. Und ich sehe noch so im Augenblick, also er saß auf einer Bank vor dieser Kirche und hat sich in seine Tasse ein schönes tschechisches Bier eingefüllt und ist dann in diese Kirche reingegangen. Das war meine Karlsbad-Geschichte. Also diese, und das ist ja auch potemkische Fassade, nicht wahr? Also sie zeigen quasi, dass sie mitmachen bei diesem Spiel, das sich gegenseitig vergiften.
Ja.
Nicht wahr? Aber eigentlich haben sie sich schon einen Plan B in der Hinterhand, hinter der Fassade findet sich dann das kühle Nass, nicht wahr? Das berauschende kühle Nass.
Ja.
Und das ist auch potemkische Fassade. Und böhmisches Dorf in einem.
Frau Meisendraht?
Ja?
Sie haben recht. Jetzt kommt noch ein Trick. Wir haben einen Autoren, der auch selber hier ist heute, der aber auch durch wahrscheinlich Magie oder technische Tricks gar nicht selber lesen muss. Er hat es selber schon vorgedacht für uns und hat dazu auch trefflich Gitarre gespielt. Hier kommt ein Text von Andreas Brugger und ich freue mich sehr, dass er heute da ist und herzlich willkommen. Hier kommt sein Text namens Glücksfall.
Jede erdachte Freiheit kostet ihren eigenen Preis. Ah, Singularität. Raumzeitgrenze und verantwortlich für ein Nicht-Erkennen-Können. Politik besteht aus eitlen Eigennutz. Und man steht dadurch immer vor dem nächsten populistischen Zufallskrieg. Singular in der Zeit. Die Realität ist das verengte Wurmloch mit ihrer eigenen Raumzeitgrenze als Singularität und dem Nicht-Erkennen-Können von der ganzen Vergangenheit und so auch ein nicht richtiges Erkennen-Können vom Zerfließen der Ereignisse in der Gegenwart. Und dies als Horizont dann sichtbar an Zukunftsorientierungen zur Verfügung steht. Wenn man als Partei nur den Koalitionsvertrag als wichtig betrachten will und alles andere an Zerfließen der Gegenwart ausblendet, dann kann man politisch nichts richtig machen und die Welt formt sich von alleine in ein anderes Erscheinungsbild. Das trifft auch auf das Handy oder Internet zu. Ein Bedienen von einem Wurmloch mit verschiedener Raumzeitgrenzinhalte, die uns manipulativ in Orientierungen lenken sollen. Es ist schon egal, wie manipulativ das Ganze abläuft. All dies befindet sich in einer symbiotischen Wechselbeziehung und so gleicht sich in dieser Interaktion alles wieder aus. Und was sagt uns das? Einfach weiter wie bisher, da selbst KI-Arbeiten beim Zerfließen in der Gegenwart unwichtig erscheinen werden.
Sehr gut. Ja, dieses Thema bietet so viel Raum, da kann man eigentlich alles machen.
Ja, zerfließende Realität.
Ja. Da wollte ich ganz kurz, wenn ich darf, ja. Ich habe momentan einen, wie sagt man, einen Hyperfokus.
Ja.
Einen philosophischen Hyperfokus, den würde ich Ihnen kurz gerne vorstellen und mal Ihre Meinung dazu hören.
Ja.
Und das passt perfekt zum Thema Potemkische Fassaden.
Ja.
Passen Sie auf. Ich bin in einer neuen Welt aufgewacht.
Ja.
Vor kurzem, als mir bewusst wurde, dass wir permanent in Räumen bewegen, die eigentlich fassadenhaft sind. Ich möchte dazu als Beispiel Starbucks nennen, diese Kette. Also es gibt da andere Kaffeeketten.
Es gibt ja auch Mr. Black,
ja, es gibt auch Lidl, Kaffeeautomat.
Es gibt auch zum Beispiel Educho.
Educho
oder Chibo. Aldi.
Aldi Talk zum Beispiel auch.
Zum Beispiel Tempo.
Genau.
Oder
jedenfalls,
Tesa.
Wenn Sie schauen, wie wenn ein neues Unternehmen oder eine neue Filiale von irgendwas aufgemacht wird,
ja,
wie die eingerichtet sind.
Ja.
Es sieht immer erstmal aus wie ein Pinterest-Board. Kennen Sie Pinterest-Board?
Ja.
Also so ein Moodboard. Nicht wahr? Also Sie gehen ins Internet hinein auf Pinterest.
Ja.
Nicht wahr? Das ist eine Webseite. Da werden Bilder.
Das ist meine Startseite, Frau Meisendraht.
Da werden Bilder akkreditiert.
Ja.
Die werden da zusammengeführt und Sie können die zusammenstellen und dann können Sie zum Beispiel für Themen Inneneinrichtung, können Sie sagen, ja, ich hätte gern ein Wandtattoo,
ja,
zum Beispiel. Und wir leben in einer Welt, wenn Sie in die Privatwirtschaft gehen oder in die, was schick ist, meistens sieht aus wie ein Pinterest-Board.
Ja.
Und je näher Sie diesen Gegenständen, diesen Einrichtungsgegenständen gehen, desto mehr sehen Sie, das ist alles nur Furnier.
Ja.
Quasi. Also es ist alles nicht mehr auf Langlebigkeit, es zerfällt Ihnen unter den Augen. Das ist so meine These. Verstehen Sie, was ich Ihnen sagen will?
Ja, das ist wie bei Ikea, es gibt auch Müllmax.
Ja, ja, genau, ganz genau.
Es gibt ja auch XXX. Und da, wenn man, das ist ja alles nicht Gold, was glänzt.
Ja, aber haben Sie
nicht auch... Weil da, wenn Sie das dann zusammenbauen, ja, einmal geht es schon. Aber dann bauen Sie es wieder auseinander und wieder zusammen und dann wieder auseinander und dann plötzlich fehlt irgendwas oder geht kaputt.
Aber der Gag ist ja, dass in dieser, ich nenne das mal so Start-up-Ästhetik,
aha,
dass es ja immer darum geht, Räume zu schaffen, die irgendwas ausdrücken,
ja,
irgendein Thema haben. Zum Beispiel hat mein Kollege mal erzählt, er war bei DeepL, bei dieser AI-Übersetzungsfirma angestellt,
ja,
und die hatten ein großes Marx- und Lenin-Bild an die Wand gemalt. Wissen Sie, es geht immer um irgendwie Darstellung von irgendwas, irgendwie Assoziationen wecken, irgendwelche Räume, die irgendwas erzählen wollen, aber halt nur auf einer ganz, ganz fassadenhaften Ebene.
Ja.
Fand ich nur spannend. Wollte ich Ihnen sagen, finde ich was von
Welcher Kollege war das, Frau Meisendraht? Von Radio Z?
Nee, hat nichts mit Radio Z zu tun. Der wohnt, der ist in England, also weg.
In England? Mhm. Wo sie ganz lange im Radio...
Ja, da war ich lange im Radio angeschaut. Aber was sagen Sie dazu? Finden Sie das auch? Empfinden Sie sich auch? Haben Sie sich schon mal in so einer Welt befunden?
Ja, also ich ja. Also mir wurde letztens gesagt, ich sei ein Performative Male zum Beispiel.
Das wurde Ihnen gesagt?
Wurde mir gesagt. Weil ich habe mir eine Beanie-Mütze aufgesetzt, habe mich in so ein Café reingesetzt. Mit einem Buch,
ja, so
Simone de Beauvoir, habe ich mir genommen, habe es aufgeknickt, habe es mir so in die Hosentasche gesteckt.
Hatten Sie auch so einen Ohrring?
Ich hatte einen Ohrring natürlich, ich hatte eine Kordweste an, ich hatte sogar so einen Tunnel im Ohr, ich hatte auch so ein Vollbart.
Ja, also so ein bisschen so oben Schnauze und dann so Stoffeln,
ja,
hier überall.
Und ich hatte lackierte Fingernägel.
Mhm.
Und dann kam jemand auf mich zu und hat gesagt, Entschuldigung, sind Sie Herr Eisenbart? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat die Person gesagt, wissen Sie was, Sie sind für mich ein Performative Male. Ist wirklich so passiert. Letzten Dienstag, Frau Meisendraht.
Wo waren Sie da gesessen? In welchem Café?
Ja, in dem einen, in der Fleischbrücke. Und das war auch für mich auch interessant zu
MacBook
hören, dass
haben
ich
Sie noch gebraucht,
ein
oder?
MacBook,
und gearbeitet.
Aber ein Fairphone.
Ja.
Auf dem Fairphone habe ich MacBook gehabt. Und dann hieß es, ich sei ein Performative Male und dass es nur Potemkinsche Fassaden wären, dass ich Simone de Beauvoir vor mir hertrage, damit ich nicht als Frauenfeind gelten kann. Mhm. Das war sehr interessant.
Ist eine Fassade auch, ne?
Oh, sowas wie eine Fassade, Frau, ja, Meisendraht. Das haben Sie gut gesagt. Sie haben recht.
Hm.
Ja. Stimmt ja eigentlich auch.
Und sonst so? Sie merken, wir sind in so ein kleines Loch gefallen. Immer wenn ich eine Anekdote aus meinem langen Leben, ich bin schon über 90 Mal hier dann haben wir so ein kleines Loch in der Sendung und dann schlage ich vor, dass wir einen Text hören.
Ja, das ist sehr gut.
Ein Autor, dem ich nicht unterstellen möchte, wäre Performative Mail, weil er keiner ist. Theobald Fuchs, der hat einen Text geschrieben über den Kipppunkt und er weiß auch, dass Potemkin Potjomkin heißt. Applaus für Theobald Fuchs.
Machen wir noch ein bisschen hier.
Oh.
Dum, 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 dum. Pünktlich. Pünktlich am Kipppunkt. Herr Z. ist ein beherrschter Mensch. Doch wie jeder beherrschte Mensch gibt es irgendwo innen, in Herrn Z. drinnen eine Grenze, wo dann der Spaß ein Loch bekommt. Es gibt ja nicht nur bei Klima auf dem Planeten als Ganzem, sondern auch in jedem partikelhaften Kleinstindividuum einen Kipppunkt. Oder gerne auch mehrere, auf dessen anderer Seite am anderen Ende der Wippe jenseits des Gebirgsgrates sich nichts wieder gut machen lässt. Nichts. Egal wie, selbst für den Menschen mit dem stärksten Willen der Welt keine Chance, das rückgängig zu machen. Das, was gekippt ist, ist gekippt. There is no Wippe back. Das ist so mit den Gefühlen, insbesondere mit den Gefühlen in dem Herrn Z. drin. In dem seinen Inneren ist eben, man muss es so wunderschön sagen, schlicht und ergreifend ein Gefühl gekippt. Seine Liebe zur Beteiligung an politischen Prozessen. Die ist gekippt. Und zwar als eine ausgewachsene Beteiligungsattrappe deutlich sichtbar implodierte. Vor 4 Wochen war das, da war er einmal wieder eingeladen bei der C-Partei. Hier in der Stadt, weil ja demnächst Wahlen und Volkspartei natürlich, so dass unbedingt der Bürger aufgefordert war, sich einzubringen. Und Herr Z. war ausgewählt worden als der Bürger. Er ging hin, sollte zusammen mit anderen der Bürgern sagen, was er sich wünsche von der nächsten Stadtspitze, dem Bürgermeister, diesem Dauergrinsen und seinen 4 schrötigen Schergen. Einer korrupter wie der andere. Nein, den Namen der Stadt würden wir niemals verraten. Das können wir uns überhaupt nicht leisten. Außerdem ist jede Ähnlichkeit mit einer lebenden oder toten Stadt kompletter Zufall. Es könnte alles eine Täuschung sein. Oder auch nicht. Also, Bürgerbeteiligung hieß es. Ein kleiner Haufen, ja eher ein ärmliches Haufen Vorschläge, ein ärmliches Häuflein Vorschläge lag auf dem Tisch. Dass wirklich alles super werden würde, dass die nächste Stadtspitze alle Probleme und so weiter lösen würde, sogar eine Stadtführung für Hunde solle es geben, wenn der Bürger es will. Er müsse halt nur die richtige Partei wählen und das sei natürlich die mit dem großen C im Namen. Lange Story, kurz und klein geschnitten. Herr Z. war massiv enttäuscht. Man hatte ihn überhaupt nicht nach seiner Meinung gefragt, sondern ihm, dem Bürger, vorgeredet, was er wollen soll und von ihm erwartet, dass er es nachplappert, was sich jemand anderes wünscht, zum Beispiel die Stadtspitze oder auch gleich die Partei und sämtliche Spezies, die sich aus den Steuertöpfen prallsatt futtern wollen, sodass sich Herr Z. total verarscht vorkam. Das war totaler Beschiss, eine Beteiligungsattrappe, ein Potemkinscher Workshop. Und das Unverschämteste daran war, dass die Stadt den der Bürger für so blöde hielt, dass er, der Bürger, diesen Schwachsinn schlucken und sich geschmeichelt und ernst genommen fühlen würde. Da kippte in ihm ein Gefühl in Richtung nicht mehr wieder gut zu machen. Kein Weg zurück. Und schon kam eines zum anderen, ganz bald nach dem desaströsen Bürgerbeteiligungsworkshop, tauchte ein Befrager an der Wohnungstür von Herrn Z. auf. Welcher Befragung auch immer er Herrn Z. unterziehen wollte, es lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Aber selbiger nahm das Ansinnen des Abgesandten eines großen Telekommunikationsunternehmens persönlich und extrem schlecht auf. Massive Beleidigung, förmlich gewaltige Frechheit, nachgerade Attacke auf Geist und Körper. Herr Z. handelte beherrscht, aber zugleich impulsiv. Er entnahm den Abgesandten dem Bestand. Niemand hörte je wieder etwas von dem Problembefrager. Seitdem hilft Herr Z., die Befragerpopulation in unserer Stadt zu kontrollieren. Auf kleiner Flamme. Haustürkontaktmanagement nennt sich das wohl. Herr Z. begrüßt es außerordentlich, wenn sich Befrager zuvor ankündigen, beispielsweise mittels einer absolut original Gangster-Postkarte. Komme an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit und befrage sie zu dem und dem Thema. Geil, denkt dann Herr Z., da konnte ich ja in aller Ruhe schon in der Früh das Badezimmer mit der dicken Plastikplane auslegen, die Knochensäge schärfen, die Keule prüfen und, naja, mich mental bereit machen. Er antwortet gerne diesen Angeboten, erklärt sich bereit und einverstanden mit dem Besuch der beratenden Person und fügt bedauernd hinzu, dass der letzte angekündigte Beratende leider nie eingetroffen sei, obwohl Herr Z. den ganzen Tag zu Hause geblieben sei und gewartet habe. Und so geht auch schon wieder viel Zeit vorbei, ohne dass wirklich Wichtiges geschehen wäre. Meine Axt aber mal.
Vielen Dank, das war Dr. Theobald Fuchs mit einem beherzten Vorschlag, wie man da selber noch tätig werden kann. Frau Meisendrath.
Ja. Haben Sie das gesehen, das KI-Video von den Herrn, von dem König?
Ah, wo er mit dem Durchfallflugzeug über Nürnberg fliegt?
Und die haben ja ein Motorrad genommen.
Ach so, nee, habe ich jetzt verwechselt.
Da gab es so ein Video.
Das war Donald Trump. Nee. Der hat mit dem Durchfall ist über die Stadt geflogen, hat es auf die Protestanten draufgeschmissen.
Was?
Ja, wirklich.
Ja, okay, ich glaube es Ihnen.
Ja, KI.
Man weiß ja schon gar nicht mehr.
Ja.
Das ist ja schon alles. Aber unser Bürgermeister.
Aber was hat unser Bürgermeister?
Unser Bürgermeister hat sich über dem Hauptmarkt zur besten Sendezeit mit einem Flugzeug, quasi mit einem Flugschirm, also mit einem Fallschirm, hat er sich mit dem auf dem Motorrad, hat er sich auf den Hauptmarkt. auf dem Marktplatz. Abgeseilt, könnte man fast sagen. Und dann am Schluss, dann war alles auf einmal in Neonfarben.
Ja, der war als Trön verkleidet, ne? Von Disney Trön.
Trön, also als diesen Sänger, der die Sekte gegründet hat. Wie heißt der nochmal? Lionel Richie.
Elron
Hubbard. Jedenfalls, er hat dann mit Tron, also er hat mit dem Motorrad rückwärts, ist er vorwärts gefahren.
Unglaublich.
Und dann am Schluss, nicht wahr? Weil er jetzt so viel geleistet hat als Mensch.
Ja.
Zieht er sich am Schluss, also das hat ja, wenn wir das literaturwissenschaftlich oder analytisch mal anschauen, wir haben diese Motorradfahrt, er seilt sich ab, er fährt durch die Straßen Nürnbergs, grüßt quasi sein Fußvolk.
Unglaublich.
Und am Schluss, es ist alles in dieser Tron, in dieser Cyberpunk-Ästhetik gehalten. Ja. Ganz Nürnberg ist eine Cyberpunk-Stadt.
Unglaublich, gelernter Bankkaufmann, ne?
Quasi als Kulminationspunkt des Ganzen, nicht wahr?
Ja.
Zieht er seinen Helm ab?
Ja. Und es ist
Markus Söder. Es verschwindet, die Cyberpunk-Ästhetik verschwindet.
Ja.
Wir schauen in sein, wie soll ich sagen, in sein Gesicht,
sein
in sein
Antlitz.
Totes Gesicht, weil es ist ja quasi, es ist ja nicht, dass er tot wäre, verstehen Sie mich nicht falsch, nur das Gesicht ist tot, weil es durch einen KI-Bild, also quasi Bildgenerator, geschoben wurde. Und er macht diese Geste, nicht wahr? Diese, kennen Sie die?
Ich muss jetzt für die ZuhörerInnen zu Hause und auch für die Menschen in der letzten Reihe, sind unglaublich viele Menschen heute da. Ja. In der letzten Reihe konnte man es nicht ganz gut erkennen, was meine Kollegin gerade gemacht hat. Ich glaube, sie haben gedappt. Kann das sein? Haben sie gedappt?
Ja. Nein, er, er zwinkert dem Fußvolk zu, er zwinkert in die Kamera uns als RezipientInnen, zwinkert er an, um menschliche Nähe zu vermitteln, dass er doch für uns alle da ist. Obwohl er mit dem Motorrad erst.
Obwohl er gar nicht ein echter Mensch ist, obwohl er nur errechnet ist aus dem Computer, unser Bürgermeister. Unglaublich. Früher hat man noch echte Menschen gewählt.
Früher
und jetzt haben
noch,
wir einen
früher
Roboter.
Hatte man noch, sagen wir mal, Lederhosen und Laptop.
Jetzt haben wir einen Trump. Unglaublich.
Sie dürfen im März übrigens wieder ein Kreuz machen, also wenn Sie wollen.
Wir wollen jetzt kein Endorsement machen.
Wir halten uns raus, Sie dürfen auf jeden Fall Kreuze malen.
Ich wollte Sie noch irgendwas... Ach so, genau, war Goethe... das wollte ich später machen. Wir wollten noch einen Text hören. Und zwar eine unglaubliche Frechheit. Also wirklich eine Unverschämtheit habe ich mir geleistet. Weil ich habe heute einem Autoren geantwortet, ja, also Ihr Text, den Sie eingesandt haben, den möchten wir sehr gerne heute spielen. Kommen Sie doch einfach heute spontan selber, Sie haben bestimmt nichts vor. Unglaublich, also unglaublich frech, ich wäre nicht gekommen. Aber Chris Morenz will seinen Text, will er quasi Gerechtigkeit zukommen lassen und nicht von mir vorlesen lassen, sondern er liest ihn jetzt selber vor und der Text heißt, Achtung, wahrscheinlich französisch, du, kein Abschluss unter dieser Nummer. Hier ist Chris Morenz. Applaus.
Ja, also vielen Dank für die unverschämte Einladung an den kältesten Ort der Welt. Titel wurde schon durchgesagt. Diesem Jahr mal den Text. Ich weiß, ihr wollt alle euch irgendwie erwärmen, aber ich, nur so als Vorwarnung, ist eine Kurzgeschichte, die geht 10 Minuten. Ich kann auch nichts dafür. Ich habe sie nur geschrieben. No song on the radio could be too stupid for my heart. Frank klickt sich noch durch ein paar Sender, aber das hat noch nie was gebracht. Ebenso wenig wie Prokrastination. Na dann, Radio aus. Der Motor ist auch schon längst aus, mindestens seit 3, 5, 6,5 schlechten Songs. Im Rückspiegel sieht er die sonntagnachmittägliche Vorortstelle auf dem Rücksitz präsig ihren Schweinskopf heben. Sie schaut ihn spöttisch an und lässt lautlos einen fahren. Es ist das erste Mal, dass er in dieser Stadt, in dieser Straße ist. Wochenlang hat er es vor sich hergeschoben, dann noch tagelang die Strecke immer wieder auf der Landkarte nur mit dem Finger nachgezeichnet. Das wird nie etwas, war ihm klar. Doch heute Mittag ist er einfach ins Auto gestiegen und ist hingefahren. Wahrscheinlich eine schlechte Idee. Deswegen hat er es getan. Wäre es eine gute Idee, hätte er sie vermutlich ausgesessen. Aber nicht nur aus Erfahrung, auch vom Bauchgefühl her scheint dieser Ausflug eine schlechte Idee gewesen zu sein. Krampf im Magen, Kampf im Kopf oder umgekehrt oder beides. Und was ist eigentlich mit dem Herzen, das den ganzen Zirkus hier überhaupt erst angeleiert hat? Es verschwand wenige Tage zuvor mit der Leber in einer Kneipe und ward seither nicht mehr gesehen. Immerhin haben sie ihm dieses schwächliche Ding, das bei den meisten anderen Leuten Rückgrat heißt, dagelassen. Diese Chance sollte er ergreifen, wo er ohnehin schon hier ist. Hilft ja nix, nix hilft, dauernd hilft nix. Er stempft sich tapfer aus seinem weißen Toyota, streckt sich den Rücken gerade, wünschte, es wäre ein schwarzer Knight Industries 2000, aka Kit, immer einen Kessenspruch auf dem Sprachmodul, wünschte er selbst wäre, aber damit fangen wir gar nicht erst an. Wenn wir jetzt Franks Gedankenstrom weiterfolgen, stehen wir morgen noch hier in der Pampa. Folgen wir lieber Frank. Ach nein, der steht schon wieder still, minutenlang vor diesem unerträglichen Wohnhaus. Du liebe Güte, ein Neubau, klotzgewordene Menschenfeindlichkeit. Als hätte ein grimmiger Betongott sie höchst selbst vor über 40 Jahren über die westdeutschen Städte gewürfelhustet, damit die Babyboomer Platz für ihr Systemleben haben und immer noch schimpft sich dieser grau-grün-gelbliche Auswurf Neubauten. Wie kann man nur so leben? Antje konnte wohl gar nicht schnell und weit genug wegkommen von ihm und ihrem alten Leben in der gemeinsamen Altbauwohnung, zwar nicht Berlin, aber doch immerhin Hannover. In ihr neues Leben, in ihren Neubau. Das hat sie jetzt davon. Neubau, Bauernkaff, Kaffeefahrt, Fahrt zur Hölle, schon wieder Gedankensumpf. Aber dann passiert endlich was. Frank läutet. Doch nicht. Er glotzt bloß ihr Klingelschild an. Es ist in trotzigen Großbuchstaben geschrieben, kein keckes Kringelchen über dem I in Schmidt und achtlos und schlicht mit Tesafilm über den Namen des Vormieters geklebt. Sonst ist sie so akribisch. Hat dieses Haus nur ihren Sehnerv verkrümmt oder gar schon ihren Willen gebrochen? Frank scannt die Größe des Schilderrahmens. Ich könnte hier mein Gescheites mit dem Drucker nicht nur so schief und mit Kulli und... Er zerknüllt diesen Gedanken. Herrgott, Frank, ruft er sich zur Raison. Er streicht mit den Fingerspitzen über das Provisorium, als wäre es ihr Schlüsselbein, ihre Armbeuge, eine verirrte Haarsträhne in ihrem schmalen Gesicht. Dann sitzt er auch schon wieder in seinem Auto. Komm schon, Frank, du bist ein erwachsener Mann. Nicht nur, weil du ein Auto fährst und daheim, was jetzt kein Daheim mehr ist, all diese Ordner mit Verträgen und Rechnungen mit deinem Namen drauf im Regal stehen hast. Naja, na gut, dann also Plan B. Er greift zum Handy, das auf dem Beifahrersitz liegt. Ihr Sitz, ihr Hintern, ihre Nummer, die er jetzt eintippt. Es ist so unsinnig, Nummern aus dem Verzeichnis zu löschen, die man ohnehin und für alle Zeiten auswendig kennt. Würden sie ihm den schmerzenden Schädel endlich aufstemmen, man könnte die Ziffern vom Mond aus noch lesen können. Er kennt auch die Summe sowie die Quersumme ihrer Nummer. Er hat die Zahlen addiert und multipliziert, sie rückwärts gezählt und der Reihe nach sortiert, aufsteigend und absteigend. Außerdem hat er mehrere Jingles dazu komponiert, in den vielen Nächten, die er diesen und letzten Monat wach lag. Alleine. Aber gewählt? Nein, gewählt hatte ihre Nummer tatsächlich noch nie, nicht einmal betrunken. Und bis jetzt. Tut also. Das zweite tut, dann schon eine schallende Bud Spencer-Ohrfeige voll aufs Ohr. Tut die dritte. Ein grollender Donner lässt die Straßen erzittern. Tut. Zwei Kontinentalplatten krachen gegeneinander, gigantische Land- und Wassermassen verschieben sich. Tut. Ein Sonnensystem wird von einem schwarzen Loch geschluckt. Und plötzlich, hier ist Antje, wird irgendwo im Dunkeln doch ein neuer Stern geboren. Hallo, wer ist denn da? Antje, presst Frank hervor. Nein, ich bin Antje, feixt sie unbeschwert. Antje, wiederholt er nur dämlich und räuspert sich zu allem dem auch noch dämlicher. Frank. Oh, hallo du. Ihre Leichtigkeit scheint jetzt ebenso dahin. Was gibt es denn? Hast du etwa meine Nummer gelöscht? Hört sich Frank sagen, als habe er sich das nicht denken können. Wie verdummdattert er gerade klingen muss. Souverän geht anders, Frank. Und jetzt steckt Stille in der Leitung. Bist du gerade zu Haus? Fragt er schließlich weiter. Ja, naja, wieso? Statt zu antworten, fingert Frank nervös an seinem Schlüsselbund herum. Was tust du? Fragt Antje, die das Klimpern gehört haben muss. Meinst du jetzt, im Moment oder so allgemein? Also im Moment spiele ich an meinem Schlüsselbund herum, der am Zündschloss von meinem Auto hängt. Ansonsten eigentlich nicht so viel. Wirklich, wirklich nicht so viel. Wo bist du? Ich park grad bei dir in der Straße. Am Lerchensteg. Das stimmt doch, gell? Und in die neuerliche Stille schiebt er hinterher. Hübsch. Hübsch hast du's hier. Das Echo dieser letzten Unbeholfenheit hallt dumpf in seinem leeren Kopf, seinem leeren Herzen, seinem leeren Auto wieder. Hallo Echo. Hallo Dummkopf. Irgendwie entgleitet Frank die Situation zunehmend. Wer da am Telefon sei, fragt jetzt auch noch eine Stimme im Hintergrund bei Antje. Fremde Stimme. Fremde männliche Stimme. Bei Antje im Hintergrund. Fremde männliche Stimme bei Antje im Hintergrund. Ich kann dich jetzt nicht reinbitten, sagt sie wieder etwas gefasster. Na, zum Glück, Frank ist erleichtert. Wer auch immer dieser fremde Typ ist, der ihr Telefonat gerade stören will, irgendein Nachbar, sie schickt ihn wieder weg, jetzt aber zur Sache. Frank? Hm? Tut mir leid, okay? Moment mal, offenbar war das gerade eben nicht an den Eindringling gerichtet, sondern an ihn, krank, oder wie ist er nochmal? Irgendwas, was sich auf krank reimt jedenfalls. Reservebank. Als er stank. Verwesungsgestank. Er trank. Zum Teufel, wieso kann sie ihn nicht einfach in ihr Wohnzimmer bitten und mit ihm eine vernünftige Unterhaltung führen? So vernünftig, wie es eben geht, zwischen zwei Erwachsenen, die sich des Öfteren nackt gesehen und sogar Körperlego miteinander gespielt haben. Wer ist dieser Typ, der sich bei Antje rumtreibt? Wohnt er etwa auch in diesem architektonischen Hassverbrechen? Sehe ihm ja ähnlich. Oder wohnt er gar bei ihr? Nein, am Klingelschild stand nur ihr Name. Aber was, wenn er denselben lahmen Nachnamen hat wie sie? Schließlich ist Schmidt ein Allerweltsname. No offense. Möglicherweise steht er jetzt mit nassen Haaren und Duschhandtuch neben ihr, dieser andere Schmidt. Oder mit so einer albernen Unterhose, mit Eingriff. Was fällt ihm ein, neben Antje in Unterhose zu stehen und sich in ihre Privateingelegenheiten einzumischen? Frank, wiederholt Antje. Jetzt auflegen, einfach auflegen und wenigstens mit einem Krümel Restwürde aus der Sache rauskommen und diesen Krümel mit nach Hause nehmen, wie ein Knopf, den man auf der Straße gefunden und eingesteckt hat. Also völlig nutzlos irgendwie, man macht ja nichts mit dem. Und für sowas hat man sich nun wie ein Idiot gebückt. Nun leg doch endlich auf, Frank. Oder noch besser, wach auf. Etwas muss doch jetzt passieren. Er atmet weiter stumpf in den Hörer, damit sie auch ja weiß, dass er, ob zwar für vieles zu dumm, immerhin atmen kann. Ja, beim Atmen, da macht ihm niemand was vor. Naja, wäre da nicht dieser Kloß im Hals? Gar nicht so einfach, an dem vorbeizuatmen, bemerkt er. Lohnt es sich überhaupt noch, das mit dem Atmen? Ach, Antje wird's schon irgendwie richten, oder? Ist halt grad schlecht, Frank, hört er sie murmeln. Pass auf dich auf, ja? Bye. Und Stille. Frank sitzt reglos in seinem Auto, das noch immer auf der gegenüberliegenden Straßenseite von Antjes neuem Leben parkt, wie ein Idiot. Er wartet auf den Regenguss, den das Radio ihm schon die ganze Hinfahrt über versprochen hat. Wäre ja auch nicht zu viel verlangt, in Deutschland, im November, in Niedersachsen. Durch die Wolkendecke, die ihm beharrlich den reinigenden Regen vorenthielt, ist inzwischen endgültig aufgerissen. So muss Frank ganz allein und ohne himmlischen Beistand weinen. Schließlich reitet unser Held, wie in einem alten Western, allein in den Sonnenuntergang. Bloß, dass das kein Western ist und er kein Held, und statt zu reiten, fährt er Dreckskarre heim. Allein das Alleinsein stimmt an diesem Bild. Das Radio zählt dabei nun wirklich nicht als Gesellschaft. Im Gegenteil, zähneknirschend dreht Frank trotzdem am Sendersuchrad, in Antizipation der Tage und Wochen des am Rad drehens, die nun wieder vor ihm liegen. Eurodance, Sendersuchlauf, Radio-Jingle, Sendersuchlauf, Statik, Sendersuchlauf, Werbung, Sendersuchlauf. Und dann hört er Udo Lindenberg nölen, hinterm Horizont geht's weiter. Bitte nicht, denkt Frank, wie er da dem Horizont entgegenfährt. Danke.
Vielen Dank auch für spontane Vorbeikommen. Vielen, vielen Dank. Und für die Textspende.
Ja, und es ist ja auch so, es ist kalt. Man schaltet sich ein Gerät ein, was dazu da ist, warm zu machen, und dann fällt das auch noch aus.
Ja.
Das ist diese Welt, in der wir leben.
Ja.
We live in the worst timeline, ist, Herr Eisenbart.
Das ist eine... in the worst
timeline... Ja. Yes, we live in the worst timeline.
Frau Meisenstadt, ja. Ich wollte mit Ihnen noch über Screwball reden.
Ja. Gerne.
Was ist ein Screwball?
Ja, das ist ein Schraubenball.
Ja. Ja. Was ist das?
Ein Bumsball.
Jetzt mal ohne...
Ja, was... naja gut, das ist ein Genre, Flachs. Könnte man sagen, ein spezielles... Ja. Ich glaube, es ist ein filmspezifisches Genre, richtig?
Ja, korrekt.
So ein bisschen so frühe Tonfilmzeit, nicht wahr? Als die Bilder sprechen lernten, nicht wahr? Gab es irgendwo mal als...
Ja, ein bisschen später schon.
Ja, so. Ja, ein bisschen, aber...
So Nachkriegszeit, da waren die sehr, sehr beliebt.
Genau, also ich meine, das ist ja nicht mehr so viel, es sind 10 Jahre, ne? Also ja. Wir haben der erste, zumindest deutsche Tonfilm ist 1931 rausgekommen, wenn ich mich richtig entsinne. M, eine Stadt sucht ein Mörder. Und genau, und also sind dann, addieren Sie mal 15 Jahre drauf, dann sind Sie ja schon in den
Nachkriegsjahren. Und dann gibt es den Screwball. Das ist nämlich eine Komödie, die aus der Verwechslungskomödie kennt jeder, Diener zweier Herren zum Beispiel, wo der eine, der ist aber verliebt in die andere, ja, und der darf sich ihr nicht nähern, und dann verkleidet er sich, und dann ist er aber, dann verliebt die sich aber in ihn, aber dann doch nicht in ihn, weil er ist ja nicht er.
Ja.
So ungefähr. Goldoni,
ja.
Molière.
Warten auf Godot zum Beispiel.
Warten auch. Auf Goldoni. Und das wurde in der Screwball-Komödie, yes, wurde das yes. ein bisschen so auf die Spitze getrieben, Catherine Hepburn.
Ja, aber es geht ja
auch... Oder Humphrey Bogart.
Ja, Humphrey Bogart.
Oder Leoparden küsst man nicht.
Yes.
Und das sind so klassische Plots.
Ja, aber
wo zum Beispiel die Prinzessin, die würde gern, die steht auf den Bürgerlichen.
Yes.
Und dann kleidet sie sich so schlampig halt, irgendwie mit so einem Senf auf dem Unterhemd. Und dann sagt er so, ja, das ist mir jetzt aber auch zu schlecht. Und dann fahren sie auf der Vespa durch Rom und dann am Schluss sind alle verliebt gegenseitig. Am Schluss küssen sich alle. Unglaublich lustig, ich habe mich kaputt gelacht.
Ja, ja, also sie wollen auch auf diese Fassadenhaftigkeit, ja. ne? Also dieses Spiel, das quasi das Verkleiden, das Element des Verkleidens,
ja.
des Verschleierns auch tatsächlich auch irgendwie einen humoristischen, auch eine literaturwissenschaftliche oder
ja.
literaturgeschichtliche Ebene hat. Ich meine, sehen Sie nur mal ins griechische Theater hinein.
Ja.
Auch da war ja eine Komödie hauptsächlich dadurch definiert, dass irgendjemand mit irgendjemandem verwechselt wird.
Ja.
Permanent. Also es geht ja eigentlich immer nur darum, dieses Element, und da sind die böhmischen Dörfer, nicht wahr? Sie wissen
ja.
nicht, wer ist. Es ist
ja.
Verwirrung. Dieses Element der Verwirrung, gepaart mit dem Element der Fassadenhaftigkeit durch die Verkleidung, führt zu einem humoristischen Effekt und zu einem ja, Spannungselement. Weil das
ja.
Publikum weiß ja, was Sache ist, nicht wahr? Das Publikum
das
weiß
müssen
ja
wir
immer
ihnen
besser.
Ja, müssen ich war, wir ihnen
fragen,
nicht vorbeten.
Wie,
nee.
wie war das Theaterstück? Dann weiß das Publikum sowieso immer was.
Ja. Also hier Ding, René Polish, das ist ja geradezu ein Meister.
Ja, ich wollte bloß ganz kurz, also wundern Sie sich nicht, dass ich aufstehe. Ich muss kurz, das Ding ist, Kulturoase ist ja gut erstmal, eine gute Sache. Aber das Problem ist, dass wir hier gerade selber schauen müssen, wie wir unsere Sendung ins Radio bekommen.
Ach so, ja, wenn die Sendung, es kann jetzt zu Verzögerungen kommen, wenn Frau Meisendraht sagt, ja. Scheiße.
Nee, es sieht tatsächlich ganz gut aus.
Dann müssen wir noch eine Stunde drauflegen. Naja.
Nee, es läuft noch die Aufnahme. Ich wollte bloß mal checken, nicht, dass wir dann sagen, ups, ja,
ja.
gibt halt kein Radio mehr.
Oder
auf das, Radio Z.
Das würden wir ausnahmsweise vielleicht von KI errechnen lassen, was wir da gesagt hätten
ja.
in den anderthalb Stunden. Wir hören jetzt zwei Texte. Zwar, sie werden zusammen auf diesem Sessel Platz nehmen, einer auf dem Schoß von dem anderen. Und zwar sind beides Bastian Kienitz mit seinen Gedichten Tagesschau 07 und Dark City. Aber wir sagen die Titel nicht dazu. Jetzt kommen nur einfach nur die Texte. Sie vergessen, dass ich die Titel... Bastian Kienitz, bitteschön.
Gehirnmodus extra large. Auf Welle 101, da bleibt sich jeder fremd beim Übergang spektral zum Individuum ein Zwischenbild in Intervallen. Frame auf Frame. Gleich Überblendung deines Bildausschnitts im Rahmen, der Verschwiegenheit dein gezeichnetes Ich und Du und das gespiegelte Selbst dazwischen mit der Gedankenkraft große, kleine Dinge zu bewegen. Ich glaube, dies nennt sich Wandel. Brennen für die Reise, Lift testen, Flüge, Flügeln, Drohnen, Himmel, zig Bilder weiter klärt das Wetter. Wird schön, fightet über mein Gott, adieu. Sagte man, Maschinentropf, just die Gelder in die Ärmel. Nebst rumgekurve Schreddern oder Trader X und Null meinen. Klasse, stehen mank Querschiff.
Dankeschön. Bastian Kienitz. Puh, Herr Eisenbart, was haben wir denn jetzt? Wie viel haben wir noch? Was ist denn los? Sie haben immer die Zeit im Blick. Wie sieht's denn aus? Ihr Mikrofon funktioniert
Mikrofon.
Nicht. Bitte machen Sie doch bitte Ihr Mikrofon an.
Danke schön,
Eisenbart.
Dass Sie mich erinnern. Ja, wir haben jetzt quasi, Sie haben mit der letzten Moderation eigentlich alles gesagt.
Ja.
Warum diese beiden Themen so zusammenhängen.
Absolut,
ja. Und weshalb wir zum Beispiel so Sachen feiern wie Karneval, Fasching.
Ja, ja, ja. ja, ja.
Vorspiegeln falscher Tatsachen.
Und das Verstecken hinter Masken, nicht wahr?
Im wahren Leben ist es strafrechtlich relevant manchmal, ja. Aber im Fasching ist alles, sagt man immer, ist ein beliebtes deutsches Sprichwort, mittelhochdeutsches Sprichwort, im Karneval und in der Liebe ist alles erlaubt. Ja. Und das wollte ich Ihnen noch auf den Weg geben.
Ja, wir auch haben zum Beispiel Raubüberfall ist dann erlaubt.
Raubüberfall ist erlaubt oder zum Beispiel bewaffneter Banküberfall,
ja.
Pferdediebstahl oder zum Beispiel
Versicherungsbetrug,
Steuerhinterziehung. Ja.
Graffiti an die Wand malen zum Beispiel ist erlaubt plötzlich.
Mundraub.
Ja, und manchmal auch einfach, dass man mal in der Drogerie, sagen wir mal, einen Lippenstift mitgehen lässt, nur als Beispiel.
Ja, ja, oder bei jemandem in die Tasche reingeht und sich dann den Geldbeutel rauszieht.
Oder man einfach in der Oper laut aufsteht und laut lacht zum Beispiel, das ist dann auch Beispiel. Erlaubt.
Oder sich vor versammelter Mannschaft in den weißen Hosenanzug hinein.
Bis es Flecken gibt.
In der Liebe ist das erlaubt. Frau Meisendrath, da müssen Sie gar nicht. Wollen wir eigentlich nochmal die Rubrik aufmachen, Ihre Lieblingsrubrik,
ja.
Wo Sie sehr gut sind?
Ja.
Immer?
Okay, machen wir. Sie wollen also Verkehrsfunk?
Verkehrsfunk.
Okay, Verkehrsfunk. Es gibt ja auch in England, das wissen die wenigsten, also bei uns gibt es ja dieses öffentlicher Rundfunk macht ja.
Zum Beispiel dieses.
Genau, und in England, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren auf einer englischen Straße, da gibt es ja ohnehin.
Kennen Sie das?
Ja, das ist ein Käuzchen.
Das war früher war das die Kennung für Ihr Autoradio, dass wenn das kommt, dann sagt das Autoradio.
Wichtige Informationen, jetzt, die Sie jetzt gerade ganz dringend brauchen.
Jetzt machen Sie mal das Musical, den Musical-Mitschnitt von Phantom der Oper. Geht jetzt mal kurz in die Sendepause. Jetzt kommt ein Geisterfahrer. Nee, ich will noch nicht vorgreifen. Ja. Spoiler Alert.
Jedenfalls, wenn Sie im bayerischen öffentlichen Rundfunk, dann kommt da. Und in England gibt es das auch. Und da klingt das so.
Es gibt auch hessischen Rundfunk zum Beispiel oder NDR.
Wir gehen jetzt ins Segment rein.
Ja, also, achso, Entschuldigung. Ich mach mal den Unterleger weg. Verkehrsfunkmeldungen.
Ist es the traffic attention?
Auf Deutsch, aber auch in Englisch.
On German, but also in the English speaking countries.
Präsentiert von Radio Z und
Radio C.
Eisenbart.
Und
Meisen.
Iron Beard and.
Also auf dem
Road.
Warten Sie doch,
Eisenbart.
Haben Sie jemand aus dem Publikum hat eine momentan eine Lieblingsbaustelle oder eine Straßenblockade?
Blockade.
Momentan ist ja im Rathenau. Also gut, Publikumsbeteiligung ist.
The audience is not really there.
Ja.
Yes.
Okay.
Okay.
Jetzt geht's aber
now
wirklich
it
los.
Really starts.
Bitte passen Sie auf, wenn Sie fahren. Es ist nämlich sehr glatt.
Very, 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 very slippery.
Ja, der Grund dafür der Zeitenwandel. Es ist
the sign of the times.
Auch genannt Winter.
Also called wind.
Passen Sie auf, wenn
please,
Sie mit Ihrem kleinen Auto unterwegs sind oder Ihrem zum Beispiel einem Roller, einem zum Beispiel
Roller,
ein Unimog, vielleicht eine kleine Raupe, eine Planierraupe oder mit einem Hund.
Dog.
Am Rathenauplatz sind momentan von vier Spuren Besitz. Dort wird gerade gebaut. Ein neuer Edeka-Parkplatz, denn die Parkplätze in der Innenstadt sind sehr schlecht und es sind immer viele Fahrzeuge schon da, wenn sie ankommen. Es ist nicht so einfach. Auf jeden Fall, von vier Spuren werden dreieinhalb jetzt zugemacht. Basta! Es reicht jetzt. Es wird alles mit Parkplätzen jetzt zugemacht. Danke! Danke.
Thank you.
Sie können aber aus und rum fahren, wenn Sie zum Beispiel über äußere Sulzbacher raus und dann links, wo der Rossmann, es gibt aber auch andere, gibt auch DM oder gibt zum Beispiel, und dann fahren Sie von links und Nordring und dann fahren Sie wieder rein, irgendwo da bei Möbelum.
Somewhere there you are, like, done.
Und jetzt abbinden.
That was the BBC. Thank you. Ja, es ist nicht so einfach. Man muss da lang studieren. Ich habe da eine Privathochschule besucht. Dort haben wir Unterricht bekommen. Verkehrsfunk für Fortgeschrittene.
In der Royal Albert Hall waren sie da gesessen.
Wir hatten so holzvertäfelte, also wir wurden reingeführt, die Kerzen, die haben so komisch in der Luft geschwebt.
Ja.
Also das war so eine Riesenhalle, oben so spätgotisch mit so typisch Englisch.
Mhm. Und vorne ein Mann mit einem langen Bart.
Genau, vorne stand ein Mann und dann habe ich auch noch so einen Hut aufgesetzt bekommen.
Ja.
Und der Hut hat irgendwie gesagt, dass ich jetzt Verkehrsfunk machen soll.
Unheimlich gestunken hat der Hut.
Ja, der lag auch schon ein bisschen in der Kiste, aber so ist das in England. Da hält man gerne an alten Dingen, die stinken, fest.
Und da haben sie dann gefragt, was soll ich werden? Und dann hat er überlegt und so, Magdalena, du hast Ambitionen. Oh, aha, du wirst Verkehrsansagerin.
Ja, genau, so war das. Woher wissen Sie das?
Ich war der Mann mit dem Bart. Ach so. Jetzt kann ich es Ihnen ja verraten. Ja,
da sind wir wieder bei Verkleidung und potemkischen Fassaden.
Das hätten Sie nicht gedacht.
Sie haben sich als Albus Dübel verkleidet.
Yes.
Yes.
Als Alfred Dürer. Der nächste Text kommt von einem lieben Freund der Sendung, der schon immer auch da dabei ist. Unser liebster und treuster Matt Esperkowski oder auch Matthias Brühl. Er hat gerade sein Buch rausgebracht, das es vorne auch käuflich zu erwerben gibt. Wir werden vielleicht später noch ein bisschen bei einem Glühwein darüber reden können, was das für eine schöne Sache ist. Hier kommt Matt Esperkowski mit seinem Text.
Herzlich willkommen auf dem Fest der guten Laune hier in Brütz. Darf ich Sie filmen? Nein? Wirklich nicht? Lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ja, dann halt nicht. Schade. Wollte wirklich nicht stören. Nur ein bisschen gute Laune verbreiten. Hier für TikTok. Auf jeden Fall bin ich gerade in Brütz und hier wird gefeiert. Was feiern wir eigentlich? Ich will nicht, dass Sie mich aufnehmen. Würden Sie bitte die Kamera wegtun? Oh, ich will doch nur gute Laune verbreiten. Lassen Sie mich doch. Darf ich Sie umarmen? Das geht jetzt wirklich zu weit. Lassen Sie mich in Ruhe. Die Bürger von Brütz sind gar nicht so gut gelaunt, wie ich dachte, obwohl heute gefeiert wird. Naja, ich melde mich ab aus meinem TikTok. Schönen Tag noch. Brütz in Thüringen. Ein idyllischer kleiner Ort. Doch was keiner weiß, darf niemand wissen. Brütz in Thüringen feiert heute 1000 Jahre Brütz. Und einige prominente und weniger prominente Social-Media-Sternchen sind angekommen, um am Fest teilzunehmen. Ganz zum Missfallen der Bürger von Brütz. Denn was keiner weiß, darf niemand wissen. Ich bin heute hier in Brütz und mache Straßenumfragen. Was arbeitest du denn und wie viel verdienst du denn dabei? Hör auf zu filmen, du Spacko. Keiner will dich hier haben. Brütz in Thüringen, ein idyllischer kleiner Ort. Doch was keiner weiß, darf niemand wissen. Sie feiern heute offiziell 1000 Jahre Ortsgründung Brütz. Doch nachts, wenn alle schlafen, geht in Brütz seit 1000 Jahren der Brützi um. Und der Brützi ist hungrig. Er frisst kleine Kinder wie alte Leute. Doch was keiner weiß, darf niemand wissen. Mein Name ist Sebastian Schulz aus Schonungen bei Schweinfurt. Und ich bin hier in Brütz und verspeise eine Bratwurst am Bratwurststand. Hier wird heute gefeiert. 1000 Jahre Brütz. Kommt doch auch noch vorbei. Gehen Sie weg! Sie mit Ihrem scheiß TikTok! Wir brauchen Sie hier nicht auch noch! Hey, lassen Sie mein Handy in Ruhe. Ich filme doch nur privat. Brütz in Thüringen. Ein idyllischer Ort in Thüringen. Feiert 1000 Jahre. Doch langsam wird es spät und die Bürger von Brütz gehen in ihre schön bemalten Häuser. Doch was keiner weiß, darf niemand wissen. Nur ein paar Influencer haben kein Hotel mehr gefunden. Und treiben sich noch auf dem Marktplatz herum. Bald wird man ihre ausgespuckten Skelette im Wald finden. Da, wo der Brützi wohnt und wo er herkommt. Jetzt, da du weißt, was keiner weiß und niemand wissen darf, kommt der Brützi auch nachts zu dir nach Hause. Auf TikTok.
Heidewitzka. Schön.
Vielen Dank.
Ja. So, wie sieht's denn aus auf unserer Liste? Also, wir müssen mal die Gehsteige langsam
Ich kann nicht mehr, Frau Meisendrath.
Damit wir sie langsam hochklappen können.
Frau Meisendrath, ich kann nicht mehr.
Ja, ich kann auch nicht mehr.
Es ist ja auch
manchmal gut.
Der letzte Text kommt auch von einem lieben Freund der Sendung, der auch schon ewig lang dabei ist. Und der Text heißt Bohemian Rhapsody. Und der Mann, von dem ich spreche, heißt Felix Benjamin. Applaus für Sie, Applaus für Felix Benjamin
und Applaus sind wir weg, oder? Das ist der letzte Text.
Genau. Ja. Und Applaus für die Kulturoasis, die es alles ermöglicht hat. Und
Radio Z.
Und Radio Z und allen. Kommen Sie gut in die Disco hinein. Tschüss.
Ich fahre mit meiner großen Schwester in ihrem Auto zur Videothek. Das ist aus zwei Gründen aufregend, denn zum einen sehe ich sie nicht mehr so oft, seit sie ausgezogen ist. Bei jedem Besuch hat sie eine andere Haarfarbe und stellt meinen Eltern einen neuen Freund vor. Sie ist groß und cool und ich will groß und cool sein. Aufgeregt bin ich aber noch viel mehr, weil die Videothek ein magischer Ort ist, ein Tor zu anderen Welten. Ich habe einen Mitgliedsausweis und deshalb von der Videothek zum Geburtstag einen Gutschein für eine kostenlose Ausleihe bekommen. Das soll meine Eintrittskarte in den Tempel des Todes sein. Indiana Jones ist für mich der Größte. Und dieses Abenteuer ist das Einzige, das ich noch nicht kenne. Denn es ist erst ab 16. Meine Schwester soll mich also begleiten, damit mir der Tempel des Todes ausgeliehen wird. In der Videothek findet sie aber einen völlig anderen Film, den sie begeistert aus dem Regal zieht. Wayne's World. Das sagt mir gar nichts und interessiert mich auch nicht. Sie kann mich trotzdem leicht dazu überreden, mich gegen Indiana Jones zu entscheiden. Schließlich will ich groß und cool sein. Wieder am Steuer ihres Autos sitzend, erklärt meine Schwester mir, dass man Wayne's World einfach gesehen haben müsse, allein schon, weil darin Bohemian Rhapsody vorkomme. Sie legt ihre Queen Greatest Hits in den CD-Player und fängt an, während der Fahrt zu diesem Lied abzugehen. Sie singt laut mit und schüttelt ihre langen Haare. Ich fühle mich groß und cool, denn es war ja mein Gutschein, der es meiner Schwester ermöglicht, diesen Film zu sehen, auf den sie sich so freut. Auch ich schüttle meinen Kopf zur Musik und tue so, als könne ich mitsingen. Aber ich verstehe vom Text nur ein einziges Wort, bei dem lege ich mich aber so richtig ins Zeug. Mama! Als sie vor unserem Elternhaus anhält, sagt meine Schwester, dass ich aussteigen soll und in mein Bett scheißen. Ich halte meine Tränen zurück, bis ich in meinem Zimmer auf dem Teppichboden zusammensinke.
Das war's. Vielen Dank. Noch schönen Abend und viel Dankeschön. Ja,
vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja.
Und danke Ihnen.
Mir hat's viel Spaß gemacht.
Mir hat's mehr Spaß
gemacht. Ich glaube, mir hat's so viel Spaß gemacht.
Mir hat's immer zweimal mehr Spaß gemacht.
Ja, okay, gut. Tschüss.
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 Tschüss.